Hey da draußen, es ist endlich soweit. Das erste Kita-Helden-Reaction-Video geht an den Start. Wir werden uns gemeinsam etwas anschauen und ich werde das Ganze kommentieren. Jetzt könnte man meinen, okay, wieso kommt der Andreas erst jetzt auf die Idee? Naja, heute Morgen hat mich etwas gepackt. Ja, es hat mich geradezu stimuliert oder sollte ich eher sagen aufgeregt. Ja, ich bin aufgeregt, ich bin aufgebracht. Ich habe mir was angeschaut, auch nur zur Hälfte und habe mir dann gedacht, so, jetzt reicht's. Jetzt setzt du dich oben an den Rechner und dann wirst du ein Reaction-Video machen zu dieser Reportage. Und zwar geht es um Bildung, die Bildung in Deutschland. Und ihr wisst, ich bin ein Bildungsaktivist, ich möchte, dass die Bildung besser wird und ich möchte vor allen Dingen, dass wir Bildung ganzheitlich sehen und nicht immer nur uns auf einen Bereich konzentrieren und dann aus dem Jammertal nicht mehr rauskommen. Ich bin jemand, der macht, der unternimmt, der verändert, der bewegt etwas. Und genau das will ich mit euch machen. Ich will auch gar nicht so viel labern, wir starten direkt. Ganz wesentlich für euch ist es, wir werden uns jetzt gemeinsam das Video anschauen und ich werde immer wieder meinen Senf dazu geben. Das heißt, ich werde ein bisschen was sagen. Hier an der Stelle vielleicht der wichtige Hinweis. Ich bin nicht die ultimative Wahrheit. Ich bin auch nicht die ultimative Weisheit. Ich bin nur einer mit einer Wahrheit von vielen Wahrheiten da draußen. Das heißt, schaut einfach, dass ihr mit meinen Meinungen über das, was ich jetzt hier, meine Meinung über das, was wir jetzt hier gemeinsam anschauen werden, dass ihr diese Meinungen, die ich habe, dass ihr die in den Kontext bringt und vor allen Dingen, dass ihr sie als Inspiration und nicht als die Weisheit oder die Wahrheit wahrnehmt. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch euer eigenes Bild macht und dass ihr meine Meinungen, meine Gedanken, meine Inspiration, meine Ideen dazu einfach nutzt, um eure eigene Wahrheit zu finden, so dass wir vielleicht auch später gemeinsam überlegen können, okay, was machen wir denn jetzt daraus? Es gibt ja hier nicht richtig und falsch oder gut und schlecht, sondern es gibt ganz viele Facetten, viele Dimensionen und wir beschäftigen uns mit der Wahrheit als Ganzes. Und in dieser Wahrheit als Ganzes, das könnte man als Puzzle sehen, gibt es viele kleine Puzzleteile, viele kleine Wahrheiten. Eine davon könnte ich sein. Deswegen nehmt das, was ich zu sagen habe, als Inspiration und nicht als die Weisheit, die Wahrheit, nach der ihr wohl möglich gesucht habt. Aber ich weiß, ihr seid intelligent, ihr seid gebildet, ihr wisst das einzuschätzen. So, wir legen direkt los, ich drücke jetzt auf Play und dann schauen wir uns das Ganze gemeinsam an. Und immer dann, wenn ich den Impuls verspüre, und glaubt mir, den werde ich verspüren, hier etwas kommentieren, etwas sagen zu wollen, dann werde ich kurz auf Pause drücken und das Ganze dann, ja, und das es aus mir rausfließen lassen. So, los geht's, wir starten, gucken uns, wie gesagt, die ersten 15 Minuten habe ich, glaube ich, gesehen und dann war der Drang, etwas hier ein Reaction-Video zu machen, so stark, dass ich dann.
Unser Reichtum gründet nicht auf Erz, Öl oder Gold. Deutschland hat kaum Bodenschätze. Unser größtes Kapital steckt in den Köpfen. Bildung.
Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig an der Stelle. Ich wiederhole die Dinge sehr gerne, auch wenn ihr denkt, so, hä, wieso, das haben die doch gerade gesagt, Andreas, wieso wiederholt er das denn nochmal? Das mache ich, damit es wirklich tatsächlich in die Köpfe kommt und auch dort bleibt. Also, Deutschland hat so gut wie keine Bodenschätze. Bedeutet wirklich, unser Kapital basiert auf der Bildung der Menschen. Darauf, dass wir Dinge erfinden, dass wir Dinge ins Leben rufen, dass wir aus dem, was wir denken, durch die Intelligenz sozusagen inspiriertes Denken, dass wir daraus etwas erschaffen, was einen Mehrwert hat für dieses Land, so dass dieses Land auch nicht nur gesellschaftliche, sondern auch wirtschaftliche Stabilität erfährt.
Die wichtigste Ressource. Drohen wir sie zu verspielen?
Ja.
Versetzungsgefährdung. Wir müssen mal dahinter.
Pass auf, jetzt kommt wieder nur Schule. Also weil immer alle denken so, ja, Bildung ist immer Schule. Das ist halt sehr kurz gedacht.
Okay. Was muss erfüllt sein, dass die Büste von einer Persönlichkeit hier ausgestellt wird?
Und das fängt man dann natürlich wieder mal mit historischer Bildung an.
Wir müssen irgendwas Gutes für Deutschland gemacht haben.
Genau.
Ich bin Klaus Zierer, bin Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, war lange Zeit selber Lehrer und bin Vater von 3 Kindern. Deutschland ist eigentlich eine Bildungsnation. Und wenn wir feststellen, dass unsere wichtigste Ressource dramatisch am Sinken ist, dann müssen wir uns schon überlegen, was läuft in diesem Bildungssystem alles falsch.
Das stellt man sich schon seit Jahrzehnten, diese Frage.
PISA ist ja die größte internationale Vergleichsstudie im Hinblick auf Schulsysteme, auf Leistungen innerhalb dieser Schulsysteme. Es werden in der Regel 3 Kompetenzbereiche getestet, nämlich Lesekompetenz, mathematische Kompetenz und naturwissenschaftliche Kompetenz.
Hier an der Stelle, Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften. Ganz ehrlich, wenn wir von Bildung sprechen, verstehe ich nicht, warum wir die sozial-emotionale Bildung überhaupt nicht mit integrieren. Warum ist nicht einer der wesentlichen Bereiche, wenn es um Bildung geht, vor allen Dingen das Kapital der sozialen oder auch der emotionalen Bildung? Also wie wir mit Menschen in Beziehung treten, wie wir Beziehung aufbauen, Beziehungen stärken. Meines Erachtens nach ist das sogar vielleicht die wichtigste Säule in puncto Bildung, weil durch eine sozial-emotionale Kompetenz entstehen weniger Konflikte, entstehen weniger Kriege, entstehen all diese Probleme nicht, die vom Mensch, also von der sozialen Kompetenz her, verursacht werden. Also wäre das für mich die wahre Bildung. Aber hey, da ist die Schule noch, die hat sich nicht mal auf den Weg gemacht, wenn es um soziale Bildung geht. Und an all die Lehrerinnen und Lehrer, die das jetzt sehen. Nein, ich bin kein Lehrer. Und ja, ich habe trotzdem eine Meinung. Und es geht weniger um mich. Ich bin unwichtig, okay? Es ist ganz wichtig, dass wir uns auf das fokussieren, worum es hier wirklich geht. Und zwar nicht um den crazy Dude von den Kita-Helden, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam etwas verändern. Und aber doch, dass wir auch dahin schauen, wo es weh tut. Dass wir uns auch in die eigenen Reihen, blicken und auch da sehr kritisch mal hingucken und uns überlegen, naja, kann es sein, dass wir wohlmöglich, also wir die Lehrer, wir die Erzieherinnen und Erzieher, nicht nur die Politiker oder die Gesellschaft da draußen, sondern dass wir wohlmöglich auch ein Grund für die schlechte Bildungslandschaft in Deutschland sind.
Das sieht aber von der Seite aus wie eine dritte Maus.
Güte, hat den Namen schon mal gehört von euch? Der Alex?
Ich glaube, es gibt doch so eine Goethe-Schule, oder?
Ja, super. Ganz berühmter deutscher Dichter, Denker.
Bei der Lesekompetenz konnte man feststellen, dass Deutschland bei der ersten PISA-Erhebung 2000 unter dem OECD-Durchschnitt war, also unter dem Durchschnitt aller Länder, die teilgenommen haben. Das war eigentlich ein dramatisches Ergebnis, was dann zum PISA-Schock geführt hat. In den Folgejahren hat es dann Deutschland durchaus geschafft, hier Punkte gut zu machen. Die Werte sind dann gestiegen, man war etwas über dem OECD-Durchschnitt. Aber das Ganze hat nur bis 2015 angehalten und dann ist die Kurve wieder entsprechend gesunken, eigentlich dramatisch gefallen. In der letzten PISA-Erhebung hatten wir das schlechteste Ergebnis seit den PISA-Erhebungen insgesamt.
Hier müssen wir mal schauen, woran das liegt, dass wir so einen Abfall, das ist ein missverständliches Wort, dass wir so ja eine Verschiebung der Lesefähigkeit haben.
Das gleiche Ergebnis haben wir auch in den anderen Kompetenzbereichen, also in der mathematischen Kompetenz und in den naturwissenschaftlichen Kompetenzen.
So, jetzt gehen wir in die Schule, jetzt wird's gut.
Dann stehen plötzlich Lehrerinnen und Lehrer da, als ob sie ihren Job nicht von dem...
Liebe Lehrerinnen und Lehrer da draußen, jetzt wird's hart für euch, okay? Weil ich bin nicht nur Kita-Systemkritiker und damit kritisiere ich selbstverständlich mich und alle die meinen Beruf gelernt haben, also Kita-Fachkraft, Erzieher, Erzieherin und alle, die sich als solche nennen dürfen, weil sie eine ähnliche Ausbildung genossen haben, sondern ich kritisiere natürlich auch super gerne das Schulsystem, genauso wie die Lehrer. Das passiert mir hier zu selten und deswegen haltet euch fest, hinsetzen, anschnallen, los geht's.
Dich machen und Schülerinnen und Schüler stehen da, als ob sie jetzt im Jahr 23, 24 total blöd geworden sind. Und beides ist ja nicht der Fall.
Ach nee.
Mein Name ist Andreas Tempel, ich bin 65 Jahre.
Wenn ich eins gemerkt habe, ist, dass Menschen in ihrer Bubble leben. Ich komme ja viel rum, wirklich sehr, sehr viel. Und es ist total spannend zu sehen, wie schnell Menschen so aus ihrer Bubble heraus antworten oder auch glauben, die Welt verstehen zu können. Und das ist interessant, sie können, wenn überhaupt, nur ihre Bubble verstehen. Und die Bubble wäre hier vielleicht, er kann seine Schule, vielleicht noch die 2, 3 Partnerschulen in seinem Umkreis regional nachvollziehen. Es sei denn, er kommt viel rum, wirklich sehr, sehr viel rum und sieht ganz viel und beteiligt sich und hat große Netzwerke oder hat Austausch mit ganz vielen anderen Schulleitern und zwar regelmäßig und bewertet die Sicht auf die Gesamtsituation in puncto Bildung nicht nur aus seiner Bubble heraus. Das machen ja sehr, sehr viele. Es gibt auch viele Kita-Fachkräfte, die sind zum Beispiel der Meinung, dass es bei Lehrern ähnlich. Dass die meisten Kinder oder dass viele Kinder in der Schule oder in der Kita besser aufgehoben sind als zu Hause. Also sie gehen davon aus, dass die 1, 2, 3 Fälle, in denen das nicht der Fall ist, dass das die Realität umschreibt. Und aufgrund dessen entwickeln sie ein Gefühl und dieses Gefühl wird zu einer Meinung und diese Meinung wird zur Wahrheit. Und dann entsteht schnell der Gedanke, also die Meinung, es ist vielleicht besser, wenn die Kinder eine Kita-Pflicht und eine Schulpflicht erfahren. Dadurch sind sie dann auch geschützt vor dem Elternhaus. Und wenn sie sich dann die Zahlen angucken, und dass die wenigsten Kinder in Deutschland überhaupt davon betroffen sind, also davon, dass es ihnen in der Kita oder in der Schule besser geht als zu Hause. Und dass man daraus dann einen Standard für alle verbindlich machen möchte und sagt, naja, es ist besser für alle Kinder. Und das ist einfach de facto überhaupt nicht so. Es ist genau andersrum. Den meisten Kindern in Deutschland geht es zu Hause relativ gut. Sie müssen nicht gezwungen oder genötigt werden, in die Kita oder in die Schule zu gehen, weil irgendeiner mit einer begrenzten Weltanschauung meint, aufgrund von 2, 3 Fällen, die er erlebt hat, dass es allen Kindern wohl möglich in der Kita oder der Schule besser geht als zu Hause.
Ja, alt und Schulleiter der Alexander-Koppel-Gesamtschule in Solingen. Wir haben ungefähr 1300 Schülerinnen und Schüler.
Hallo, guten Morgen, guten Morgen.
Und ungefähr 135 Lehrerinnen und Lehrer.
Guten Morgen.
Morgen. Und ich bin eine von diesen Lehrerinnen. Mein Name ist Astrid Butz und ich bin Mathematiklehrerin, unter anderem in der Q1.
Dann würde ich mal sagen, wunderschönen guten Morgen zusammen.
Da spürt man die Leidenschaft.
Wir zurück, ne? Machen noch mal ganz konkrete Anwendungen, nämlich...
Und wisst ihr, nee, warte mal, es kommt noch. Ich habe ja bis zu Minute, glaube ich, 12, 13 oder so geguckt, bis ich dann abgebrochen habe. Genau an so einer Stelle, an der ich das jetzt sagen möchte, was ich jetzt eigentlich sagen will, aber ich werde es noch aufheben.
Zahlrechnung. Ich erlebe ja seit vielen, vielen Jahren, dass sich der Mathematikunterricht verändert. Und ich habe das Gefühl, dass viele Grundlagen in der Schülerschaft nicht vorhanden sind. Die haben eine Aufgabe, die sollen irgendwie einkaufen gehen und wie viel kosten dann so und so viele Teile. Die haben überhaupt keinen Überblick mehr, wenn das 12 € kostet und ich kaufe 3 Teile, dass das eben nicht 78 € ist.
Die oder einige. Ich finde immer Differenzierung relativ wichtig. Gerade, nicht nur relativ, ich finde es sehr wichtig, gerade bei Lehrerinnen und Lehrern, aber auch bei Bildungspersonal in der Kita, dass wir, ich weiß, wir neigen zur Pauschalisierung und das fällt mir bei mir auch auf. Also auch mir passiert das und das werdet ihr bestimmt, von denen, die mich schon lange begleiten, die werden das genau wissen. Trotzdem ist es wichtig, auch ich sehe mich ja sehr selbstkritisch, dass wir darauf achten und wenn ich von wir spreche, inkludiere ich mich. Also das heißt, ich bin immer Teil des Ganzen. Ne? Hier sitzt jetzt nicht der Master auf was auch immer, sondern ich bin immer Teil meiner Gesamtkritik und wir müssen darauf achten zu differenzieren und nicht zu sagen, die Schüler oder die Kinder oder die Lehrer oder die Erzieher.
Sein kann. Also die kriegen dann irgendwas raus und können überhaupt nicht mehr einordnen, ob das sein kann oder nicht.
Theoretisch müssen wir jetzt das alles erstmal ausrechnen.
Habt ihr hier immer die Dinge gemacht?
Ja. Frau Butz, kannst du mal kurz kommen? Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
Die Fläche gibt was an.
Das Volumen.
Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel im 7., 6. Schuljahr Umfang und Flächeninhalt mache, dann ist vielen Schülern rein intuitiv schon gar nicht klar, was mit Umfang gemeint ist. Also, dass ein Umfang so außenrum ist, dass also eine Fußleiste wäre jetzt ein Umfang und der Teppichboden wäre der Inhalt, dass man so dafür Beispiele findet. Aber in der nächsten Stunde ist das vielleicht auch mal wieder andersrum.
Übrigens geht's mir bei Themen, die mich nicht interessieren, genauso. Themen, die für mich und mein Leben keine Rolle spielen, keine Relevanz haben, bei denen ist es auch so, da sagt mir jemand was und dann vergesse ich das wieder. Ne? Ihr kennt das bestimmt auch, das ist in allen Bereichen, das gibt's sogar mit Menschen, dass wir Menschen kennenlernen, die stellen sich vor, hallo, ich bin die Anja und ich finde die Anja halt super uninteressant oder unsympathisch, wobei unsympathisch löst ja noch Gefühle aus und dann merke ich mir den Namen, aber wenn sie uninteressant ist für mich, dann habe ich den Namen am nächsten Tag wieder vergessen und vielleicht ist es ganz wichtig, dass das Bildungspersonal, Achtung, hier spreche ich immer dann von Lehrern und Erziehern, dass die darauf achten, wenn sie schon die Schülerinnen und Schüler kritisieren im Hinblick auf, die haben keine Ahnung, dass sie vielleicht auch darüber nachdenken, dass das wohl möglich etwas mit dem Fach zu tun hat, das einfach scheiße langweilig oder einfach auch in dem Moment super unwichtig ist. Also nicht jedes Fach ist per se unwichtig oder langweilig. Aber es gibt halt viele Elemente, wie zum Beispiel hier bei der Mathematik, gibt es ja unterschiedliche Bereiche und die sind vielleicht einfach unwichtig für die einzelne Person, für das Kind, den Jugendlichen. Und nur weil jemand anderes es für wichtig hält, heißt das ja noch lange nicht, dass das Kind oder der Jugendliche oder ich selbst das dann als wichtig anerkenne oder das als wichtig erachte. Und das sind immer Dinge, über die wird so gar nicht gesprochen. Das heißt nur so, ja, Flächeninhalt, der muss jetzt berechnet werden können. Und wenn du das nicht kannst, dann stimmt was mit dir nicht. Oder wir könnten aber auch sagen, na ja, dann stimmt was mit dem Flächeninhalt nicht. Also im Sinne von so, das ist halt einfach ein Gebiet, das ist vielleicht auch unwichtig. Vielleicht sollten wir auch über eine moderne Form der Bildung sprechen, nämlich welche Bildung brauche ich heute noch, um mein Leben meistern zu können und welche Bildung ist nicht mehr so wichtig, weil ich sie sozusagen in meiner Tasche trage, mit meinem Handy, mit meiner Smartwatch oder mit meinem Tablet oder was auch immer. Und dann könnte man natürlich sagen, so ja, aber doch. Wir können viele Dinge mittlerweile über das Handy regulieren und vielleicht macht es an der Stelle Sinn, auch hier wieder weniger Dinge auswendig zu lernen oder weniger Dinge in den Kopf rein zu pressen, nur weil irgendjemand das als wichtig erachtet, was aber für das Leben keine Dienlichkeit hat, als mehr die sozial-emotionalen Kompetenzen, die ich jeden Tag in jeder Sekunde benötige. Ne? Also auch hier, wann benötigst du mal den Flächeninhalt? Also beziehungsweise die Formel dafür, den Flächeninhalt jetzt auszurechnen. Ne? Also in welcher Situation deines Lebens hast du das mal an, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ihr irgendwie mal letzte Woche Mittwoch im Aldi gestanden habt und gedacht habt, so, oh hier, die Packung Müsli, da rechne ich jetzt mal den Flächeninhalt aus, das ist sehr, sehr wichtig, damit ich das überhaupt noch kaufen kann. Ich kann mein Müsli sonst nicht mehr genießen. Während ich aber zum Beispiel, wenn ich nach der Packung Müsli suche und die Verkäuferin fragen möchte, soziale Skills benötige und das brauche ich 1 Million Mal am Tag, während ich die Möglichkeit, den Flächeninhalt auszurechnen, nicht brauche. Womit, Achtung, ich nicht sagen möchte, dass das unwichtig ist, aber es gibt Wichtigeres. Ich finde, da können wir mal über Prioritäten sprechen.
Also die merken sich das dann nicht?
Ja, also wir hatten halt die Aufgabe Badetag und er dreht erstmal den Wasserhahn stark auf. Und wenn die Linie auf der X-Achse ist, bedeutet das, dass gar kein Wasser mehr reinfließt. Und wo es dann in den Minusbereich geht, heißt das dann wieder abläuft. Ja.
Was mir da übrigens auch fehlt, ist die Performance. Also es werden ja ganz viele Referate gehalten und dann kommen aus der Schule auch die Erzieherinnen und Erzieher, die dann keinen Bock haben, vor einer versammelten Mannschaft zu sprechen. Sie stehen nicht gerne im Mittelpunkt, sie präsentieren nicht gerne, sie referieren nicht gerne und ich denke, das ist eine der wichtigsten Kompetenzen. Das sind auch wieder soziale Fähigkeiten. Ne? Also ich kann das aushalten, vor Erwachsenen zu stehen, ohne dass ich darüber nachdenke, was andere jetzt über mich denken, ohne Blackouts zu bekommen, ohne irgendwie nervös oder zu werden oder mich unsicher zu fühlen oder sofort irgendwie Probleme mit meinem Selbstwertgefühl, mit meiner Selbstdarstellung, mit meiner Selbstwertigkeit, mit meiner Selbstwirksamkeit. Ich finde, das sind die Skills, die müssen trainiert werden. Da wäre mir dann das Referat inhaltlich scheißegal. Da achte ich dann auf die Körperperformance, also auf die Art und Weise, wie sprechen die, fühlen die sich wohl, wie können wir denen helfen, sich auszudrücken, Dinge zu formulieren, aber auch den Körper mit einzusetzen, die richtige Atmung zu finden. Ich finde, das sind die wichtigen Dinge, die sollten hier auch gecoacht werden. Auch hier an der Stelle bin ich weniger für den Beruf des Lehrers, also auch den Titel, sondern mehr für den Beruf oder den Titel des Coaches. In der Schweiz gibt es zum Beispiel Schulen, da nennen sich die Lehrer gar nicht mehr Lehrer, sondern Coaches.
Was läuft denn schief?
Wie viel Zeit haben wir für das Interview? Nein, Scherz beiseite. Also was läuft schief? Wie lange müsste ich darüber reden, was alles schief läuft? Oder ich könnte es in einen Satz packen und sagen, wir brauchen ein komplett neu aufgesetztes Schulsystem.
Ja.
Ja. Es ist nur noch nicht lange genug vor die Wand gefahren. PISA ja. Und alle Schulleistungen.
Und weswegen? Es liegt auch, und jetzt Achtung wieder, hinsetzen, festhalten, anschnallen, los geht's. Es liegt natürlich auch an denen, die das System ermöglichen. Und das sind die Lehrerinnen und Lehrer. Wenn ich natürlich einfach das System bespiele, genauso wie die Erzieher und Erzieherinnen das machen, ne, dann haben die Spielmacher, und das sind ja die Politiker, ne, das sind Behörden, die haben auch gar keinen Grund, irgendwie die Spielregeln zu verändern, solange es Spielerinnen und Spieler gibt, die mitspielen. Also das ist so simpel. Ich frage mich immer so, gerade so die bildungsnahen Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Kita-Fachkräfte, die dürften doch an der Stelle diese extrem einfache Form der Wahrheit verstehen. Nämlich, dass ich, solange ich das System bediene, das System auch weitergeht. Und wenn ich das ausgleiche, auch die Systemfehler, wenn ich die immer ausgleiche damit, dass ich immer weitermache, immer Ja sage, obwohl ich Nein meine, alles möglich mache, ne, anstatt dass ich das einfach mal boykottiere, aber nicht nur einfach Nein sage, sondern wirklich auch dann nicht nur Nein meine, sondern Nein mache. Wisst ihr, es ist was, das eine ist das Denken. Ich fühle und denke Nein, dann sage ich Nein und dann kommt es darauf an, was mache ich denn mit dem Nein? Und das ist das, was letztendlich auch zur Veränderung führt.
Studien übrigens, nicht nur PISA, zeigen, dass es in eine verkehrte Richtung geht.
Wir haben in Deutschland uns zurückgelehnt und gesagt, naja gut, wir sind das Land der Dichter und Denker, wir stehen wirtschaftlich doch gut da, wir müssen diese Ergebnisse vielleicht gar nicht so ernst nehmen, aber wir müssen uns schon überlegen, wie wichtig ist uns als Gesellschaft Bildung?
Ja.
Wo aber stehen wir im internationalen Vergleich?
Ja, und hier nochmal an der Stelle. Die Gesellschaft besteht aus Gruppierungen und eine der größten Gruppen sind die Eltern. Ich glaube, wir haben circa 11 bis 12 Millionen Eltern, die ihre Kinder in Kitas und Schulen haben. Ne? Also nochmal, 11 bis 12 Millionen. Und das ist eine der größten Wählergruppe ever, ever and ever, ever. Ich glaube, darüber hinaus sind nur noch die über 60-Jährigen. Das ist dann, die größte Wählergruppe in Deutschland. Und dann dicht gefolgt halt von den ganzen Eltern. Und ich denke mir so, hä, liebe Eltern, wenn ihr bessere Bildung wollt, wo seid ihr denn da? Also wieso geht ihr nicht auf die Straße? Wie wäre es denn mal, wenn ihr Verantwortung übernehmt und nicht immer nur sagt, ja, das müssen dann die Lehrer, die Erzieher tun, das müssen die Politiker tun. Vielleicht an der Stelle, ich kenne die genauen Lehrerzahlen nicht, aber die Erzieherzahlen kenne ich relativ genau. 880.000 Erzieherinnen und Erzieher. Und ich glaube, so viel, es gibt ein bisschen mehr Lehrer, vielleicht 900.000, vielleicht gibt es hier auch eine Lehrerin, einen Lehrer, die hier einen Kommentar reinschreibt und sagt, Andreas, das ist die genaue Zahl, denn hier an der Stelle, ich bin nicht gegen jemanden. Ich will auch nie niemanden beschädigen, kränken, verletzen oder diskriminieren, sondern ich möchte einfach nur aufmerksam machen. Und ja, ich bin ein sehr impulsiver und ein sehr emotionaler Mensch. Es geht mir nicht darum, jemanden zu beleidigen. Es geht darum, aufzudecken und gemeinsam mit euch da draußen etwas zu verändern. Also, nehmt es nicht persönlich, was ich sage, sondern nehmt es als Indikator, als Möglichkeit, als Energie, als Kraft, als Superkraft, etwas zu bewegen, etwas zu verändern, für ein gemeinsames Ziel einzutreten, anstatt einander einzutreten. Das passiert nämlich relativ häufig. Wir alle haben das gleiche Ziel, aber wir regen uns übereinander mehr auf, anstatt dass wir versuchen, diese Energie zu bündeln, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Also an der Stelle, wer genaue Zahlen kennt und Studien, packt es bitte unbedingt unten in die Kommentare. Hey, lasst uns gemeinsam einander supporten.
Bei PISA haben ja viele Länder mitgemacht. Werfen wir mal einen Blick in die ganze Welt und nehmen dafür die Durchschnittswerte im Bereich Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Dann erreicht der OECD-Durchschnitt einen Wert von 478. In Deutschland kommen wir lediglich auf 482. Knapp darüber, also Mittelmaß. Wo ist denn die Spitze bei PISA? Wo sind denn die PISA-Gewinner? Werfen wir hier auf einen Blick, dann sehen wir Singapur an erster Stelle mit 560 Punkten, gefolgt von Japan mit 533 Punkten, an dritter Stelle Korea mit 523 Punkten. Auch zu China gibt es Daten, Hongkong mit 520 Punkten. Wir müssen also erkennen, bei PISA hat der asiatische Raum die Nase vorn, und Deutschland liegt weit dahinter.
Was jetzt hier an der Stelle nicht gesagt wird, ist, wie dort Bildung abläuft. Natürlich kann ich, und das ist keine Unterstellung und das ist keine Weissagung, sondern das ist einfach ein Gedanke, ne? Natürlich kann ich, wenn ich Kinder diszipliniere massiv oder unter Druck setze oder auch andere Methoden, die wir ja oft auch als dunkle Pädagogik bezeichnen. Ne? Natürlich kann ich mit solchen Methoden auch Wissen in Kinder reinprügeln und wenn die dann Wissen abspielen müssen aufgrund von Druck und Ängsten, kann es sein, dass dieses Wissen eher abgespielt wird als bei Menschen, die freigeistig aufwachsen und mit sehr viel Menschenrechte, Kinderrechte in Kontakt kommen. Das Ganze vielleicht dann länger dauert, aber dafür auch mehr Substanz hat. Also ich finde, an der Stelle müsste man immer nochmal nicht relativieren, aber aufklären. Ich bin nicht dafür zu sagen, so ja, das ist aber nur so weil, sondern das könnte auch sein, weil da noch ein Faktor mit reinspielt, den wir bedenken müssen. Und hier kennen wir das Schulsystem in den asiatischen Ländern nicht. Was wir aber wissen ist, dass so Sachen wie Disziplin, Zwang und Leistung und Ergebnisse extremst gefordert werden und vielleicht auch Mittel oder Methoden angewandt werden, die wohlmöglich in unserem Raum eher bedenklich sind. Also hier kann man das eine nicht unbedingt mit dem anderen aufwiegen.
Wenn wir diesen Abstand mal versuchen zu interpretieren und in Zahlen zu fassen, dann wissen wir aus PISA, dass 30 Punkte in etwa einem Lernrückstand von einem Jahr entsprechen, sodass deutsche Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu den Spitzenpositionen bei PISA bis zu 2 Jahre Lernrückstand haben.
Ich gucke eigentlich nicht gerne auf Defizite, aber Groß- und Kleinschreibung, Satzbau überhaupt, Punkte setzen, Zeichensetzung, Lesen, das ist das Problem. Mein Name ist Eike Postler, ich bin Lehrer für Deutsch und Evangelische Religion und das mache ich jetzt schon seit knapp 10 Jahren. den Leistungskurs in der Q1, also früher Jahrgangsstufe 12. Und wir haben gerade Kabale und Liebe hinter uns und starten jetzt mit Goethe. Dann lasst uns auch starten. Ich habe euch heute was ganz besonders Schönes mitgebracht, nämlich ein Gedicht. Unser neues Thema wird nämlich Lyrik. Dann kann doch jetzt zum Beispiel Nia bitte mal dieses Gedicht vorlesen.
Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde und fort wild wie ein Held zur Schlacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht.
Gedichte. Das, was keiner mag, aber alle machen müssen.
Ist das so?
Ganz häufig, ja. Also ganz häufig erlebe ich, dass Lyrik so das Angstthema ist, wo die Schüler sagen, oh, das kann ich nicht, das fängt schon damit an, dass sie den Rhythmus nicht hinkriegen.
Du gingst dich stund und sah zu Erden und sah dir nach mit nassem Blick. Und doch welche Glück, geliebt zu werden und lieben Götter, welch ein Glück.
Danke.
Ich habe jetzt eben schon überlegt, ob ich das nochmal kommentiere. Es ist halt eine komplexe Angelegenheit und natürlich wissen wir alle, dass das hier ein Ausschnitt ist, das ist eine Reportage, das ist ein Ausschnitt, so wie wir das kennen. Die Eltern kommen in eine Kita, gucken einmal in unseren Raum, haben dann einen Bildausschnitt und was uns dann manchmal ärgert ist, dass sie sich ein Urteil bilden. Ne? Da kommt eine Meinung aufgrund eines Bildausschnittes und hier ist es nochmal wichtig, meine Meinung basiert nicht auf dem Bildausschnitt, sondern der Bildausschnitt animiert mich dazu, über strukturelle oder prinzipielle Dinge nachzudenken und diese Meinung dann hier zu äußern und nicht diesen einen Lehrer in dieser einen Situation an diesem einen Tag, an dem das Filmteam da war, zu bewerten. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und ich finde es hier total spannend auch zu sehen, so ja, wir machen jetzt ein etwas, was worauf keiner Bock hat. Also super spannend, ne? Stellt euch das einfach mal vor. Ich mache jetzt etwas, worauf keiner Bock hat. Jetzt kann man natürlich lange darüber diskutieren. Ja, aber dann müssen die Kinder lernen, dass man darauf Bock zu haben hat. Und manchmal muss man ja auch Dinge lernen, die man nicht lernen will. Man muss lernen, Dinge zu tun, die man nicht so gerne macht, weil das gehört zum Leben dazu. Ja, sicherlich bestimmt. Aber auch das hat ja seine Grenzen. Das kennt ihr ja auch. Ne? Ihr macht ja auch nicht alles, worauf ihr keinen Bock habt. Ihr macht einiges, worauf ihr keinen Bock habt. Aber überwiegend muss das Zeug Bock machen. Ne? Und also das heißt, wir haben da eine gute Balance. Im besten Fall. Wenn nicht, habt ihr ein scheiß Leben. Also das ist ja dann als Erwachsener auch die bewusste Entscheidung einfach für ein beschissenes Leben. Wenn ich nur noch Dinge mache, auf die ich gar keinen Bock habe, dann sollte man schnellstmöglich neue Entscheidungen für sich und das gute Leben treffen. Und hier müsste man im Prinzip mal mit Jugendlichen auch oder mit Kindern oder auch mit Experten sich zusammensetzen und gucken, okay, haben wir denn überhaupt eine Balance zwischen dem, was wir den Kindern zumuten dürfen, damit sie eine gewisse Disziplin entwickeln oder eine gewisse Resilienz auch und eine gewisse Fähigkeit, sich auch mal mit Dingen auseinanderzusetzen, die ihnen keine Freude bereiten, die aber lebensdienlich sind, die wichtig sind, auch fürs Überleben und fürs Leben, auch später fürs gute Leben, aber auch zu unterscheiden zwischen den Dingen, die vielleicht nicht nötig sind, wo wir einfach die Kinder damit erpressen, nötigen, da reinfoltern, gerade zu Dinge zu tun, von denen wir glauben, das hätte einen Mehrwert, aber es hat vielleicht gar keinen Mehrwert. Es ist einfach nur ein persönlicher Geschmack.
Dankeschön.
Dankeschön.
Wir gucken uns jetzt heute nämlich mal so ein bisschen genauer dieses Gedicht an und wir wollen uns die Frage stellen, welche Gefühle kommen darüber?
Übrigens kann man das fast, nein, eins zu eins nicht, aber man kann vieles aus dieser Doku auf die Kita-Szene übertragen. Ne? Also wir haben auch einen Bildungsauftrag, wir haben auch Methodik, Didaktik, wir haben das alles. Von daher werde ich immer wieder auch mal versuchen, Parallelen herzustellen.
Jetzt gerade bei dir würde ich sagen, sorry, aber keine. Wir brauchen Bildung, um zu überleben, glaube ich. Bam. Sonst wird es ganz schwierig, weil Bildung fängt ja damit an, wie mache ich ein Feuer an und hört damit auf, wie analysiere ich ein Gedicht.
Bildung fängt auch damit an, dass man andere nicht demütigt. Auch wenn es nur als Scherz
willkommen
gemeint ist. Das ist ja das Schwierige mit Humor. Ne? Wir sprechen die ganze Zeit über Mobbing, Diskriminierung, Ausgrenzung und ich mache mich über den anderen lustig oder so. Und dabei haben wir ganz viele Dinge gar nicht geklärt. Es gibt gar keine Schwellwerte, gar keine Maßstäbe dafür. Ist doch völlig klar, dass dadurch Konflikte und Missverständnisse entstehen und dass sich Menschen dadurch diskriminiert und ausgegrenzt und beleidigt fühlen, weil es gar keine Maßstäbe gibt. Ne? Wenn jeder seinen eigenen Maßstab hat, dann ist auch jeder in seinem eigenen Maßstab betroffen. Wie will man denn Gemeinschaften aufbauen auf Basis von individuellen Maßstäben? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir einfach gucken, okay, wo brauchen wir gemeinsame Prinzipien, wo können wir eine gewisse Form der Individualität zulassen? Und gerade wenn es um das Thema Mobbing und Diskriminierung oder Beleidigung geht, müssen wir mal über Humor sprechen. Also was findet der eine witzig, der andere empfindet das aber als Diskriminierung. Und dann lachen manchmal Diskriminierte, um einfach das zu überlächeln, sind aber im Prinzip betroffen fühlen sich diskriminiert oder beleidigt oder beschämt, ne? Also auch hier ganz viel mit Scham behaftete Situationen, die dadurch entstehen können. Und wenn wir nicht darüber reden, ne, wo sind unsere Grenzen und ist dein Witz für mich schon eine Form von Diskriminierung, dann wird es immer wieder zu Diskriminierung und Grenzüberschreitungen kommen.
Von Johann Wolfgang von Goethe.
An der Stelle auch mal der große Kritik an die Schule, an die ganze Schulwelt. Ne? In der Kita-Szene sind wir schon seit über 5, eigentlich schon seit 10 Jahren, aber seit 5 Jahren so richtig, mit Schutzkonzepten beschäftigt. Und an Schulen sehe ich sowas überhaupt nicht. Wo gibt's denn da die Schutzkonzepte? Fehlt mir komplett, ne? Wenn ihr mal ein Experiment machen wollt, ein Sozialexperiment, wie eine Art Feldstudie, ihr geht einfach mal an eine Schule und stellt euch mal an der 15-Minuten-Pause einfach da an den Zaun oder an die Mauer und guckt einfach mal, was da abgeht. Und dann wird euch klar, das ist ganz weit weg von Schutz. Da sind dann irgendwie 5 Lehrer auf 1300 Schüler in der Pause und da ist dann Mobbing, Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassismus, Hass, Niederträchtigkeit, Verlogenheit, das ist der ganze Scheißdreck. Ne? Der ist dort in 15 Minuten geballt, komprimiert, als Essenz sozusagen und zerstört ganze Herzen und ganze Seelen. Und die 5 Lehrer checken das ganz oft gar nicht, gehen auch gar nicht dazwischen, denken, okay, das ist ganz normal. Ja klar, weil die sozial-emotionalen Skills erstens bei Lehrern gar nicht so gefordert sind, das werdet ihr gleich später noch sehen, ja. Und zweitens, wenn die nicht gefordert sind und gar nicht ausgeprägt sind, dann sehen die auch viele Dinge gar nicht.
Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde und fort, wild, wie ein Held zur Schlacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht.
Ich überlege gerade, ob ich hier ein bisschen vorspielen soll.
Mein Name ist Rutger Wösmann, ich bin Bildungsökonom. Das heißt, ich betrachte Bildungsthemen aus wirtschaftlicher Perspektive.
Jetzt wird's spannend, Leute. Pass auf, bis hierhin habe ich auch noch geguckt.
Zwischen 2018 und 2022 ist bei den PISA-Leistungen in Mathematik ein Rückschritt von etwa einem Schuljahr zu verzeichnen. Das heißt, die 15-Jährigen heute sind auf dem Niveau, wo die 14-Jährigen noch vor 4 Jahren waren. Ja,
das finde ich jetzt.
Das ist extrem groß und wenn wir das nicht möglichst schnell hinbekommen, da wieder die Kehrtwende hinzu.
Hier an der Stelle, ja, das mag jetzt für den einen oder anderen für euch interessant sein, ist auch völlig in Ordnung. Für mich geht es immer darum, ich will nicht die schnellste Bildung oder die meiste Bildung, sondern ich will die gesündeste Form der Bildung. Und es kann sein, dass es wie beim Essen, ne? Also langsam kauen ist gesünder als schnell kauen und schlucken. Und deswegen brauchen die Leute, die gesünder leben, wohl möglich beim Essen länger. Und Schülerinnen und Schüler, die womöglich länger benötigen, um dieses Wissen in ihrer Lebendigkeit zu spüren, die brauchen dann vielleicht auch länger. Also auch das könnte hier drin stecken. Ich weiß, das ist damit auch nicht gemeint. Aber nochmal, ich versuche es ganzheitlich zu sehen, auch wenn ich leider nicht alle Dimensionen erkennen kann.
Hinzulegen, dann wird das die deutsche Wirtschaft langfristig 14 Billionen Euro kosten.
So, jetzt wird's geil, passt mal auf. Jetzt zeigt er eine Statistik. Oder
die Größenordnung, die bekommt man daher, Skala, dass man sich eben anschaut, wie hing in der Vergangenheit die Bildungsleistung mit dem langfristigen Wirtschaftswachstum zusammen.
Das finde ich wirklich wahnsinnig faszinierend.
Die PISA-Tests gibt es seit dem Jahr 2000. Aber Tests, die im internationalen Vergleich die mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern messen, gibt es seit den 1960er Jahren. Schauen wir uns mal an, wie die einzelnen Länder abgeschnitten haben. Das betrachten wir hier auf der X-Achse. Am unteren Ende Länder aus Lateinamerika. Panama, Ecuador, Paraguay. Am oberen Ende Länder aus Ostasien. Taiwan, Singapur, Südkorea. Wo steht Deutschland? Mittendrin oder genau genommen eher am unteren Mittelfeld. Jetzt betrachten wir die wirtschaftlichen Wachstumsraten auf der Y-Achse. Welche Länder sind reich geworden, welche sind arm geblieben? Starten wir die Jahre. Wir sehen, es sind wieder die Länder in Ostasien, Singapur, Taiwan, Südkorea, die besonders schnell gewachsen sind. Menschen in diesen Ländern sind heute 9-mal so reich wie ihre Großeltern vor 2 Generationen. Am anderen Ende Lateinamerika. Die Menschen dort sind nur 2,5-mal so reich wie ihre Großeltern. Deutschland wieder im unteren Mittelfeld.
Sind wir abgehangen?
Das ist doch spannend, oder? Also das ist wahnsinnig spannend, finde ich. Auch das ist nur eine Form der Wahrheit, ich weiß, ne? Gleichzeitig finde ich es ein ganz wichtiger Hinweis, also da gibt es eine Verbindung. Und dass wir uns damit mal auseinandersetzen. Also auch wenn ich jetzt Politiker wäre, dann würde ich mir sofort denken, hä, wieso soll ich denn jetzt, keine Ahnung, gefühlte 300 Milliarden Euro in die Bundeswehr investieren? Wobei ich, Achtung, das klang jetzt ein bisschen abwertend. Nee, das hat auch mit der Bundeswehr nichts zu tun und ich werte das sehr hoch, was diese Menschen für uns tun, auch in Krisenzeiten. Auch dafür, dass sie uns Sicherheit geben und dass sie für uns da sind, wenn wir sie brauchen, wenn wir bedroht werden. Auf jeden Fall. Ich finde nur die Gewichtung, das ist das, was mich ärgert. Deswegen sage ich sowas wie die Bundeswehr. Also nochmal, das ist ganz, ganz wichtig, die Bundeswehr. Gleichzeitig ist die Kita und die Schullandschaft, die Bildungslandschaft auch sehr wichtig. Und wir können doch nicht irgendwie jetzt 4 Milliarden Euro, das war so ein letztes großes Paket für die Kita-Szene. 4 Milliarden, überleg mal, 4 Milliarden. Soll ich es nochmal sagen? 4 Milliarden, ne? Das war so ein Subventionspaket, das es mal gab für die Kita-Szene. Und dann war das letzte Subventionspaket für die Bundeswehr 100 Milliarden. So, jetzt seht ihr das? Also das ist das, was ich meine. Also da brauchen wir mehr Balance.
Ja, ich glaube, das ist letztendlich der Fall. Das ist auch ein bisschen was wir mittlerweile schon sehen, dass vieles der innovativsten technologischen Entwicklungen eben nicht bei uns stattfindet, sondern zum Beispiel ganz viel aus Ostasien kommt.
Weil das an der Stelle natürlich auch mehr gefördert wird. Auch hier ist es immer wichtig, so den Apparat Deutschland und so das gesamte Verwaltungs- und Steuersystem zu betrachten. Und wenn wir uns überlegen, okay, wie gehen wir mit Startups um? Wie gehen wir mit innovativen Unternehmen und mit Menschen, die tolle Ideen haben? Ne? Wann dürfen und können die diese Ideen mal sozusagen in die Tat umsetzen? Und dann müssen sie 1 Million bürokratische Hürden überschreiten. Und da hat schon keiner mehr Bock oder sind alle schon arm. Und das ist in anderen Ländern halt anders. Da darfst du halt einfach auch mal loslegen. Da gibt es große Förderpakete, also große Subventionspakete. Da wird Geld reingesteckt. Da gibt es für Menschen besondere Vorzüge und Privilegien, die jetzt tolle Ideen haben, damit man einfach mal loslegen kann. Und in Deutschland ist es so, die meisten, die sind ja schon auf dem, sagen wir mal, die Hälfte der Leute sind ja schon auf dem Weg in der Umsetzung sowas von Bürokratie müde geworden, dass sie damit aufhören. Und die, die dann angekommen sind, die wenigen, die gehen dann entweder pleite oder schaffen es gar nicht und irgendwie eine Handvoll, ich glaube, es gibt da Zahlen, so 1 oder 2 Startups in Deutschland von 10 schaffen es überhaupt, wenn überhaupt. Und das zeigt auch mal wieder, dass es dann später nach der Schule, wenn man dann was umsetzen will, was geil machen will, dass es dann auch wieder hapert an verschiedenen behördlichen und steuertechnischen, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, Dingen, wo du dann als Unternehmer denkst, da kommt das jetzt mal, dann macht keinen Sinn mehr, habe ich keinen Bock mehr.
Ich meine schon auch, mit den Ergebnissen der PISA-Studie muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde nicht sagen, dass es eine Katastrophe ist und dass wir die Zukunft verspielen. Das ist ein Fingerzeig, den man ernst nehmen muss, aber man soll es jetzt auch nicht überbewerten. Mein Name ist Hermann Patzinger, ich bin Archäologe und Kanzler des Ordens Polymerit für Wissenschaft und Kunst.
Das ist übrigens noch eine wichtige Geschichte, das sollte man nicht überbewerten, hat er ja gerade gesagt. Der Meister hier. Und ich erkenne das an, dass er der Meister seines Faches ist. Achtung, ich will hier nicht unverschämt erscheinen.
Der Orden Polymerit ist die höchste, bedeutendste Auszeichnung, die es in Deutschland gibt.
Nobelpreisträger
übrigens. Für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Künstler, Künstlerinnen. Und die Namen, die in der langen Liste der Ordensmitglieder seit 1842 verzeichnet sind, sprechen, glaube ich, für sich, von Alexander von Humboldt, Albert Einstein, Max Planck, die ganzen großen Namen genau. Der Wissenschaften und der Künste sind hier vertreten. Und das ist bis heute im Grunde so. Die Zahl der Nobelpreisträger ist enorm.
Hoforden vergeben wurde unter den Reihen war unter.
Das ist so spannend. Die Zahl der Nobelpreisträger ist enorm. Ja, aber ein Spitzenspieler in einem Team macht nicht das Team und nicht das Ergebnis. Und das ist das, was jetzt gleich nochmal kommen wird.
Unter anderem Voltaire.
Wenn Sie sich zurückversetzen in die Zeit, als Sie Schüler waren, waren Sie ein guter Schüler?
Ich würde mal sagen, durchschnittlich, guter Durchschnitt. Es kommt ja auch darauf an, wie weit, wie fertig man in der Entwicklung als junger Mensch eben auch ist. Man Pubertät und vieles andere hat. Und ich finde, es ist wichtig, sich irgendwie der Welt zu öffnen, Eindrücke zu sammeln, Dinge auszuprobieren und nicht zu schnell alles auf zielgerichtet auf einen bestimmten Weg und einen Punkt hin auszurichten. Denn man ist nur dann erfolgreich, wenn die entsprechende Persönlichkeit dahinter steckt.
Als ich 16 Jahre alt war, war ich der beste deutsche Jugendspeerwerfer, ja. Ich wollte zu den Olympischen Spielen und dort in München dabei sein. Und dann ist mir der Ellbogen kaputt gegangen und dann wurde das nichts. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir unsere Reputation als das Land der Dichter, Denker und Ingenieure aufrechterhalten. Dazu brauchen wir Neugierde, wir brauchen auch harte Arbeit.
Ja.
Mein Name ist Reinhard Genzel, ich bin ein experimenteller Astrophysiker. Das heißt, ich beschäftige mich mit Fragen, wie die Galaxien im Universum entstanden sind. Dass die Bildung ja nicht sozusagen durch den Äther sozusagen rein diffundiert in den Kopf und dann auf einmal da ist, dass man sich auch anstrengen muss. Das ist verloren gegangen, ja.
Ja, das mit der Anstrengung, da bin ich so ein bisschen auch bei ihm.
Auf der anderen Seite, die jungen Leute zu sehen, die Kinder, wie die schon in einem Alter von 7 oder 8 Jahren ein höchstes Interesse haben, eine Neugierde. Das ist wirklich.
Und da sehen wir übrigens, wenn Kinder ein intrinsisches Interesse haben, eine intrinsische Motivation, aber auch überhaupt Menschen, nicht nur Kinder, also alle Menschen, groß und klein, dass die Anstrengung automatisch kommt. Also Anstrengung ist auch etwas im Sinne von, ich lerne dran zu bleiben, auch wenn ich manchmal frustriert bin und nicht weiterkomme. Das ist das, was ich meine mit dem Lernen, die Anstrengung lernen. Aber nur dann, wenn natürlich eine intrinsische Motivation, eine Liebe, eine Begeisterung, eine Leidenschaft für etwas da ist. Also ansonsten wird das Zwang
nicht
und
toll.
Endet in Druck.
Ein Stern, genau, die ist unser Stern im Sonnensystem. Hier haben wir die Erde, genau. Und wir sind hier in Deutschland, drehen uns mit der Erde um ihre Achse. Wie lange braucht jetzt die Erde, dass sie sich einmal um sich selbst gedreht hat?
Ja, 24 Stunden.
Genau, 24 Stunden braucht die Erde einmal um sich selber herum.
Diese Neugierde, die gilt es zu erweitern und zu nutzen sozusagen für eine Gesellschaft. Und dann zu hoffen, dass daraus wiederum Neues passiert. Wir müssen versuchen, es irgendwie zu schaffen, dass also das in die Schule gehen nicht dauernd als eine Last, sondern hier und da mal auch als Freude empfunden wird. Ist natürlich eine harte Aufgabe, ist ganz klar, so einfach ist das nicht. Aber gute Lehrer können das.
Was macht einen guten Deutschlehrer aus?
Jetzt. An erster Stelle denke ich Begeisterung fürs Fach. Aber und? Vielmehr eigentlich noch die Begeisterung dafür, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten.
Richtig. Jetzt pass mal auf. Begeisterung.
Die Nacht schuf tausend
Wunder. Guckt euch das mal an, wie begeistert
er ist. Doch tausendfacher war mein Mut. Mein Geist war ein verzehrend Feuer.
Zeigt er wahrscheinlich vielleicht seine Begeisterung, seine
Leidenschaft. Mein ganzes Herz zerfloss in Glut.
Und wir schauen jetzt mal, wie ist dieses Gedicht gemacht? Und warum hat so ein Goethe sich überlegt, ach, schreibe ich mal darüber, wie ich durch die Gegend reite und was da überhaupt so passiert. Der Lehrplan sagt, Gedichte werden unter einem bestimmten Aspekt, nämlich unterwegs sein, behandelt. Das heißt also, im Prinzip können das Reise, Lügen.
Also nochmal, ich weiß, das ist nur ein Ausschnitt. Aber wir alle wissen doch, nicht nur aus unserer eigenen Schulzeit, sondern auch für die, die Kinder haben und da Kontakt mit Lehrern haben, und die sich so ein bisschen einfach auch in der Szene bewegen, dass Begeisterung und Leidenschaft bei, Achtung, vielen, nicht allen, aber vielen Lehrern nicht wirklich gegeben ist. Oder sagen wir mal, die glauben zwar, dass sie begeistert und leidenschaftlich und geradezu liebeseuphorisch sind hinsichtlich ihres Themas und ihres Jobs, aber es schwappt nicht über. Und was will ich mit einem, der zwar denkt, er sei es, aber keiner davon bekommt was mit. Keiner spürt den Spirit, keiner spürt die Leidenschaft und die Begeisterung. Ne? Das ist so ein was Inneres, keine Ahnung. Also was soll ich halt damit anfangen als Kind? Das ist so irgendwie wie jemand, der die Wahrheit über irgendetwas kennt, sie aber nicht sagt. Aber dann sagt, ja, aber die Wahrheit ist mir wichtig. Ja, viel Spaß damit. Aber was soll ich denn damit anfangen? Ich kenne sie nicht, weil du sie nicht sagst. Ne? Also auch hier wieder, was mir komplett fehlt, und ich wette, das wird hier nicht gemacht. Bis hierhin habe ich nämlich geguckt, ne? Und jetzt habe ich gecuttet. Ich wette, das wird hier nicht klargestellt, dass einfach halt auch die Lehrer ganz oft das Problem sind. Also, weil sie einfach scheiß unterrichten, ne? Also, die haben eine scheiß Methodik, eine scheiß Didaktik. Die Leidenschaft, die sie haben, das Feuer, von dem sie manchmal sprechen, das ist kaum zu spüren, geschweige denn die Wärme im Raum wahrzunehmen. Und übrigens ist es bei den Erzieherinnen und Erziehern ganz genauso, ne? Also, wenn ich mir da morgens oder manchmal auch über den Tag hinweg diese Leute so angucke, die da so rumschleichen, mit so einer Fresse ganz oft und so vom Leben deprimiert oder so ganz oft müde und ausgezehrt und überlastet und überfordert. Und zwar, Achtung, nicht nur einfach aufgrund der schlechten Arbeits- und Rahmenbedingungen, die es natürlich auch gibt. Ja, natürlich zehren die mich aus. Aber nochmal, ich bin doch ein eigenständiger, erwachsener Mensch. Jetzt Achtung, ich kann doch nicht sagen so, liebe Leidenschaft in dem Beruf ist mir total wichtig. Ich will, dass Kinder was lernen und dass sie sich gut fühlen. Ich bin aber von meinem Beruf und von den schlechten Arbeitsbedingungen kaputt gemacht. Und deswegen komme ich nur noch mit einer Scheißfresse in die Kita oder in die Schule. Hä? Also das ist ja so wie, ja, ich bin halt irgendwie, keine Ahnung, mein bester Freund, der nervt mich halt und deswegen muss ich ihn immer schlagen. So, ja, aber eigentlich bin ich ja kein gewaltvoller Mensch. Aber, ne, also weil ich halt so irgendwie so angestrengt bin, muss ich, das ist so, hä? Ich verstehe nicht so, ja, wieso machst du denn dann den Job noch, wenn die Rahmenbedingungen so schlecht sind, dass sie dich halt in deiner Performance scheiße machen und dass du dann einfach gegenüber Leuten unfair und ungerecht und gemein oder einfach schläfrig oder so zerstörerisch bist? Also was machst du denn dann noch da? Und wie kannst du dich dann noch für einen kompetenten oder geeigneten Lehrer oder eine Kita-Fachkraft halten, wenn du etwas tust, was für dich ja pädagogisch oder didaktisch-methodisch überhaupt nicht akzeptabel ist? Und dann kommst du mit den Gründen, ja, eigentlich bin ich ja ganz anders, aber das schlechte Arbeits- und die recht schlechten Arbeits- und Rahmenbedingungen, die machen das aus mir. Und deswegen muss ich das jetzt den anderen antun. Aber eigentlich bin ich ein ganz lieber und ein ganz guter, wisst ihr? Das ist komplett grotesk für mich. Und darüber redet keiner. Darüber müssten wir mal reden.
Lyrik sein, es kann aber auch die Reise zu sich selbst sein. Und dann muss man Vergleiche ziehen und schauen, welche Unterschiede es gibt und daraus lehrreiche Schlüsse ziehen.
Das ist ja genauso übrigens wie, als würde ich sagen so, ja, eigentlich ist mir die Umwelt wichtig, aber ich mache halt alles, um sie zu zerstören. Aber ich bin nicht dran schuld, weil schuld sind eigentlich die großen Konzerne und die Politiker, die nichts unternehmen. Und ich denke mir so, schon mal was von Eigenverantwortung gehört? Genauso wie beim Verzehr zum Beispiel von Fleisch, ne? So als werde ich gezwungen, mein Fleisch beim Aldi oder beim Pennymarkt zu kaufen. Und das auf Kosten des Tierwohls, ne? Und dann gebe ich die Schuld jemand anderem. Also ich mache mich ja komplett, ich entmachte mich, um anderen die Schuld zu geben, um was mich dann besser zu fühlen, um mir vorzugaukeln, dass ich ja nur das Opfer von allem bin und dass ich ja im Prinzip dann vom Opfer zum Täter werde und anderen ja nur einen Schaden zufüge, weil ich ja selber Opfer bin. Also wisst ihr, das ist ja völlig grotesk, ey.
Sie lachen schon?
Ja, das ist nicht immer so ganz einfach. Also man kann natürlich wieder sagen, das ist am Leben vorbei. Lehrplan und Leben haben nichts miteinander zu tun.
Ja.
Die Winde schwangen leise Flüge. Ansonsten schaule ich mein Ohr. Die Nacht schuf 1000 Ungeheuer, so als ob er wartet, aber da niemand ist. Nein, ich glaube weniger, dass es um die Nacht geht. Doch, ey.
Wenn Sie mit der Sprache nicht klarkommen, geben Sie halt auch schon mal schnell auf. Hatte ich letztens auch wieder den Satz, ich habe den ersten Satz gelesen, da war meine Motivation weg, ich konnte nicht weiterlesen.
Ja. Der Mond von einem
Wolkenspiegel
sah kläglich aus dem Duft hervor.
Und Rhythmus ist Dingens.
Übrigens, in der Kita lernen wir, wie wir durch die Methode, also auch hier wieder Didaktik, Methodik, wie wir mit Sprache, auch mit der Körpersprache, mit der Intonation, der Phonetik, also wie wir mit all diesen Möglichkeiten aus einem vielleicht nicht ganz so spannenden Thema ein sehr spannendes Thema machen. Und das wünsche ich mir natürlich auch für die Schule. Und ja, ich weiß, wir können das nicht eins zu eins vergleichen, weil in der Schule sind dann schon die Jugendlichen, die haben dann nochmal einen anderen Hormonhaushalt. Die sind womöglich dann schon in der Vorpubertät oder in der Pubertät. Und natürlich macht dann der ganze Körper, die ganzen Hormone machen etwas mit dir. Und dadurch sind natürlich auch die Bedingungen für die Lehrer anders oder vielleicht auch schwerer als in der Kita. Und das möchte ich hier an der Stelle auch nicht ungesagt lassen. Also es gibt hier nicht den einen Schuldschein, den ich verteile. Wisst ihr, was ich meine? Für mich gilt, dass wir alles betrachten, alles. Und dass wir auch dahin gucken, wo es weh tut. Und dass wir vor allen Dingen dann dahin gucken, wo es weh tut, wenn es uns selber betrifft. Ich meine, ist das nicht die erste Form der Professionalität? Die eigene selbstkritische Haltung, die Fähigkeit, sich selbst, sein Verhalten selbst zu reflektieren und vielleicht auch sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die man nicht so gut kann oder nicht so gut können möchte?
Ihr ewiger Jambus, glaube ich.
Ich will jetzt auch nicht sagen,
das hier Bildung wird ein längeres Video, glaube ich. Sorry, Leute, aber das. Ich guck mal, ob ich zwei Teile
aber
daraus mache.
Bildung ist eben auch Goethe und Schiller.
Auch, genau. Vieles andere, aber auch. Und ich liebe Goethe. Schiller weniger, hat mich nie gecatcht, aber Goethe schon.
Und der dritte, nicht unwesentliche Grund, weshalb Goethe nie wieder weggegangen ist, er verliebte sich in eine Frau. Zunächst in Charlotte Rubinstein.
Jetzt spule ich doch ein bisschen vor, was meint ihr?
Ich habe sehr, sehr ungern Hausaufgaben gemacht. Und habe mich da auch, so gut ich konnte, gedrückt. Und hatte dann auch ganz schlechte Noten in manchen Fächern. Ich habe dann auch eine 4 in Latein und Englisch gehabt und Physik.
Interessantes Bild, es war eben schwarz-weiß und sie hatte Farbe, glaube ich.
Ich bin Christiane Nüßlein-Vollhardt, ich war Direktorin am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen und habe geforscht über die Entwicklung von Fischen und Fliegen.
Biologie, ne? Medizin.
Also ich bin, glaube ich, relativ konservativ und ich halte was davon, wenn Leute was wissen. Und ich finde, in der Schule muss auch Wissen vermittelt werden und nicht immer nur Geschwätz über. Also im Moment finde ich,
was auch
eine kleine Nichte, die macht jetzt Biologie-Leistungskurs und die fragt mich manchmal, die reden nur über Ethik. Ich würde mir wünschen, dass die Kinder mehr lernen, was um uns rum so ist. Dass da also wirklich ein Kind auch mal ein paar Blumen.
Hier an der Stelle, vielleicht sollten wir auch da nochmal über Prioritäten sprechen. Ich finde Ethik enorm wichtig, also auch Philosophieren, auch Psychologie, auch ihr wisst ja, die sozial-emotionalen Skills, die sind mir sowieso, das steht bei mir ganz oben. Ich muss natürlich erstmal über Ethik sprechen, weil da geht es um meine Haltung, um die Werte, um moralische, ethische Aspekte. Und erst wenn ich das für mich geklärt habe, dann kann ich über Wissen sprechen und wie ich Wissen verwende. Aber Wissen verwende ich auf Basis meiner Ethik und ohne Ethik verwende ich womöglich unsinniges Wissen oder ich missbrauche Wissen, um Macht auszuüben oder zu manipulieren. Und deswegen bin ich hier nicht ganz ihrer Meinung. Ich glaube auch nicht, dass sie es genauso meint, aber in erster Linie geht es nun mal um Ethik, um meine Einstellung zum Leben, mein Menschenbild, mein Weltbild. Und dann kann ich auf Basis dieser Haltung verschiedene Skills lernen, gepaart natürlich mit Fachkenntnis, Fachwissen. Aber das kommt ja dann auch später. Also auch hier nochmal, ihre Nichte, die ist ja scheinbar in der Schule und vielleicht geht es in der Schule gar nicht darum, dann fokussiert ein Thema zu inhalieren, sondern dann das später fürs Studium auszuwählen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich aber wirklich dann in meinem Studium hochfokussiert mit diesem Thema in Verbindung und versuche in der Schule ganz viel eher sozial-emotionale Skills und Ethik und Philosophie und Psychologie zu machen und ein bisschen Wissen und darauf, und dann kann ich mich später spezialisieren.
Kennen würde, die hier in den Beeten stehen oder wissen, was für ein Baum das ist. Und die meisten finden das gar nicht wichtig. Und alle reden von Artenvielfalt, aber die drei Arten, die bei Ihnen im Vorgarten sind, die können Sie noch nicht mal benennen. Also das ist wirklich ein Riesenloch da.
Ja, das stimmt auch und gleichzeitig, da dürfen wir auch da selbstkritisch sein, denn die benutzt wahrscheinlich jeden Tag einen Computer und wenn ich sie frage, kennst du dich mit dem Betriebssystem oder mit dem Programm aus und hast du eine Ahnung, auf welchem Code das basiert, was für unsere Eins, also auch für die jüngere Generation vielleicht mittlerweile Alltag ist, dann könnte sie das auch nicht, da könnten wir sagen, pass mal auf, du benutzt jeden Tag den Computer und kennst nicht mal die einfachsten Codes oder die einfachsten Regeln, also so einfach ist es nicht zu sagen, so ja, da müssen wir auch aufpassen, dass wir dadurch nicht Konflikte entwickeln, sondern eher zu schauen auch wieder, macht die Dimensionen auf, zeigt die verschiedenen Wahrnehmungen, Sichtweisen, Perspektiven und dann gucken wir einfach mal, ob die Wahrheit nicht irgendwo dazwischen liegt.
Um, er fragt sich, wie wirkt welche Fragen auf den Menschen sind. Wir sind jetzt durch ein grünes Treppenhaus gewandelt.
Und mehr Grundlagenwissen würde ich schon eigentlich einfordern wollen. Und dazu muss man auch mal was lernen. Und dazu müssen die Kinder auch vielleicht Noten kriegen.
Von meinen Noten her bin ich eine gute Schülerin, ja. In meinem letzten Zeugnis hatte ich 2 Zweien auf dem Zeugnis. In Mathe und in Spanisch. Ja, sonst nur 1.
Jo.
Ich bin Alma Gabler, ich bin 16 Jahre alt, ich gehe in die 11. Klasse und ich besuche die Alexander-Koppel-Gesamtschule.
Die Frage ist, ob sie da gerne hingeht oder ob sie es einfach
nur gut
kann.
In der Schule ist es wirklich so, man muss einfach nur das System verstehen, danach hat man es einfach. Es ist wirklich so. Ich habe schon so oft einfach nur ein bisschen mehr gelernt und so getan, als ob ich es wüsste, und ich habe eine 1 bekommen.
Emma.
Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinen anderen zu. Volksmund.
Dankeschön.
Aber für Menschen, die keine Lust drauf haben auf die Schule, ist es extrem blöd. Weil die Stärken kommen dann nicht so raus und dann haben die auch keinen Spaß an der Schule.
Der eine sagt, tu möglichst was Gutes und der andere sagt, tu möglichst nichts Schlechtes.
Wie ist das mit der Schule? Gehst du gerne?
Nein, tu ich nicht. Ich mache es nur, damit ich Abi habe. Also ich fände es...
Und wisst ihr, siehst du, das ist für mich, das ist halt für mich, das ist das Relevante. Also das ist doch relevant. Ich, wie ihr wisst, ich gebe ja Fort- und Weiterbildungen. Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe da Leute sitzen, die sagen, ich habe gar keinen Bock. Ich würde ja gar nicht mit denen arbeiten wollen. Also was für eine Scheiße ist das denn, bitteschön? Das würde ich überhaupt nicht machen wollen. Und das würde bedeuten, also es gibt ja auch ganz viele Leute meiner Zunft, die machen einfach schlechte Seminare und schlechte Teamtage und schlechte Supervisionen und schlechte Mediation. Und dann hat dann keiner mehr Bock drauf. Ja, die gibt es tatsächlich. Aber wenn ich einen guten Job mache, dann will ich natürlich, dass die Leute gerne kommen und dass sie einfach Spaß daran haben, gemeinsam miteinander sich weiterzuentwickeln, eine starke Gemeinschaft aufzubauen. Etc. Und wenn du jemanden hast, der schon gar keinen Bock hat, oder die meisten, ja, oder sie nutzen das System einfach aus, sie wissen einfach, wie es funktioniert und bedienen einfach die Mechanismen. Aber das hat ja nichts mit Identifikation zu tun. Das ist ja eine absolut für mich verlorene Lebenszeit.
Schön, wenn ich jetzt mein Abi hätte und dann einfach gehen könnte.
Ja. So wie viele Leute dann bei schlechten Fortbildungen denken, komm, ich will einfach mein Zertifikat und dann ist gut. Aber darum geht's doch im Leben gar nicht.
Wir haben eine Studie durchgeführt, die Kinder in der ersten Klasse zu fragen, wie groß ist die Freude am schulischen Lernen?
Ja.
Mit dem Ergebnis, dass fast 100% der Kinder Freude am schulischen Lernen haben.
Okay.
Sie wollen lesen, sie wollen rechnen, sie wollen schreiben lernen. Also riesengroße Motivation.
Ja. Klar, sie kommen aus der Kita.
Und dann hat man die Befragung fortgeführt über die Jahre hinweg und hat dann festgestellt, dass diese Freude am schulischen Lernen nicht lange währt, sondern die nimmt stetig ab, sinkt letztendlich bis zum Tiefstand in der 9. Jahrgangsstufe, wo nur noch 30% der Schülerschaft Freude am schulischen Lernen haben.
Ja.
Aus schulpädagogischer Sicht ein dramatisches Ergebnis.
Und wisst ihr, das ist so die Stelle, manchmal reden auch Lehrerinfluencerinnen und Lehrerinfluencer darüber, das ist so die Stelle, wo sie sagen, so ja, das schlechte Bildungssystem, die schlechten Rahmenbedingungen, die schlechten Arbeitsbedingungen, übrigens neigen die Kita-Fachkräfte ganz genau dazu. Schuld sind die Bedingungen. Und ich denke mir so, ja, 50% könnten wir sagen, Schuld sind die Bedingungen, 50% sind die inkompetenten und die ungeeigneten Fachkräfte, genauso wie die ungeeigneten und inkompetenten Lehrerinnen und Lehrer. Ja, die sind selbstverständlich auch schuld, aber niemand redet über das Personal, alle reden. Reden Sie über die Bedingungen, wenig Geld, wenig Bausubstanz, wenig Investition in Möbel oder in die Gebäude oder in die Sanierung. Ja, 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 stimmt ja auch, aber nur auch, nicht ausschließlich. Also die andere Seite der Medaille ist halt, es gibt halt wirklich viele echt schlechte Lehrer. Und deswegen haben dann irgendwann Schülerinnen und Schüler keinen Bock mehr. Genauso wie es viele schlechte Kita-Fachkräfte gibt. Und ich frage mich immer, wo ist das Problem? Können wir nicht darüber reden? Also wo ist das Problem, ne? Dass wir über schlechtes Personal sprechen? Und das sind ja keine schlechten Menschen. Achtung, können wir nicht mal ganz entspannt unterscheiden zwischen einem Mensch und dessen Tätigkeit oder Fähigkeit, ne? Dessen Kompetenz und Expertise. Ich spreche nicht von schlechten Menschen. Ich will doch nicht Menschen demütigen. Wir sind doch alle gleichwertig als Mensch. Aber als Fachkraft sind wir nun mal erstens nicht gleichwertig und zweitens nicht gleich kompetent. Und da muss man nochmal genau hingucken und auch ganz selbstkritisch schauen, okay, erstens macht mir der Job Spaß, zweitens, kann ich ihn gut? Drittens, nur weil ich ihn gut kann, heißt das nicht, dass er mir Spaß macht. Sieht man bei der Schülerin übrigens hier auch, ne? Sau gut, aber macht keinen Spaß. Und das sind alles relevante Dinge für mich.
Mein Name ist Merich Ugo-Pausch. Ich bin angestellte Lehrerin seit diesem Jahr erst, also ganz frisch dabei.
Mal so ein bisschen
und ich
vor,
bin
wo ich der Meinung bin, so, vielleicht ist das nicht jetzt so relevant für uns.
Gearbeitet.
Ich hoffe, das ist okay. Wenn ich, ihr guckt ja nach ARD-Mediathek.
Ich werde Das so, ist halt das Schöne an dem Job. Aber es ist stressig, ja. Es ist jeden Tag was Neues. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und dann merkt man natürlich, dass dann die Belastung immer mehr wird, weil man möchte seinem Job gerecht werden und man schafft es zum Teil nicht.
Nee, hey. Wir haben doch noch, ihr müsst warten, bis die fertig sind. Und wenn die fertig sind, dann macht ihr nochmal 24.
Was wäre eine Lösung? Braucht man mehr Geld?
Wir brauchen Geld, um mehr Lehrkräfte einzustellen, um, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die Schulgebäude zu sanieren, um einfach Schule attraktiver zu machen.
Wir haben mit das teuerste Schulsystem in Europa.
Wir glauben heute immer noch, allein das Geld führt letztendlich zu mehr Bildungserfolg. Wobei wir aus den Studien wissen, übrigens auch aus PISA, dass Geld allein nicht glücklich macht.
Ja!
Mein neuseeländischer Kollege John Hetty fürs...
Wisst ihr, das ist auch so etwas, wo ich mir denke, so, hä? Also seit Jahren gibt es, fast seit Jahren, jedes Jahr, erwirken die Gewerkschaften mehr Geld für Erzieherinnen und Erzieher, auch für Lehrer, kann ich es nicht genau sagen, das dürft ihr als Lehrerin oder Lehrer jetzt unten in die Kommentare schreiben. Und die Burnout-Rate steigt und die Unzufriedenheit steigt. Also wisst ihr, es gibt immer mehr Geld. Ja klar, gibt es Inflation und das Geld ist dann vielleicht ein bisschen weniger wert, aber trotzdem, wir haben viel mehr Geld. Aber es macht halt nicht glücklich. Also was soll ich von dem mehr Geld machen? Mir die Mittel für meine Depression oder mein Burnout kaufen, weil ich halt von den Rahmenbedingungen von meiner selbst auch komplett erschöpft und ausgebrannt und ausgezehrt bin? Das ist so, wieso kapiert das denn niemand in den Systemen? Und hier spreche ich wieder von unserer Zunft, also von den pädagogischen Fachkräften und von den Lehrkräften, die ja manchmal denken, sie seien Pädagogen. Oh, jetzt trigger ich euch, oder? Ja, nehmt den Trigger mal nicht persönlich, sondern überlegt euch einfach so, wie gut bin ich pädagogisch denn wirklich? Ne? Also bin ich fachlich gut oder bin ich pädagogisch gut oder beherrsche ich wirklich beides? Und dann gibt's ja auch nochmal die menschlichen Attribute. Ne? Sozial-emotional bin ich da, sehr gut für mich entwickelt, habe ich eine starke Persönlichkeit, bin ich sehr resilienter Mensch und. So, es ist meine Aufgabe, euch ein bisschen zu ärgern, wisst ihr? Ohne den Ärger fängt das Gehirn nicht an zu denken und wir wollen ja, dass wir anfangen zu denken und dann Entscheidungen zu treffen.
Versucht seit 30 Jahren herauszufinden, was wirklich wirkt in Schule und Unterricht. Okay. Dazu hat er Analysen zusammengetragen, die über 140.000 Einzelstudien auswerten, an denen geschätzt 400 Millionen Lernende teilgenommen haben.
Hetty ist ja bei in aller Munde.
Und das Ganze in einem Buch mit dem Titel Visible Learning. Zur Veranschaulichung seiner Ergebnisse hat John Hetty ein Thermometer entwickelt. Daran kann man erkennen, wie wirksam ein Faktor ist, auch im Vergleich zu anderen Faktoren.
Oh, jetzt wird's spannend. Okay.
Im Kern muss man drei Bereiche unterscheiden. Der erste Bereich ist dieser rote hier, in dem sich Faktoren finden, die einen negativen Effekt auf die Lernleistung haben und insofern Bildungsprozesse behindern. Dieser gelbe Bereich hier markiert Faktoren, über die wir gern leidenschaftlich diskutieren, die aber im Hinblick auf die Wirksamkeit eher als gering einzuschätzen sind. Mhm. Interessant wird vor allem dieser grüne Bereich, weil sich hier Faktoren finden, die einen sehr positiven Effekt auf die Lernleistung von Schülern und Schülerinnen haben. Das ist der Bereich, wo wir ansetzen müssen, wenn wir Schule nachhaltig verändern wollen.
Wenn Sie sich als Lehrerin was wünschen könnten, was würden Sie sich wünschen?
Mehr Zeit. Ich würde mir total gerne mehr Zeit wünschen, mehr Zeit, mich um die Schülerinnen und Schüler zu kümmern, um auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Weil dann kann man super mit denen arbeiten. Wenn man die Zeit hätte, das wäre ein Traum.
Lehrer-Schüler-Beziehung ist seit jeher einer der wirkmächtigsten Faktoren überhaupt, mit einer sehr großen Wirksamkeit.
Und hier ist auch nochmal, Achtung, hier sprechen wir wieder von Zeit. Die meisten Menschen sagen, sie haben ja keine Zeit. De facto gibt es ohne Ende Zeit. Also Zeit haben wir, Zeit ist immer oft, in den meisten, nicht immer. In den meisten Fällen ist Zeit die Ausrede für etwas, was dahinter steht. Ist auch keine bös gemeinte Ausrede. Es ist einfach ein Glaubenssatz, die meisten Leute glauben, die Zeit ist irgendwie ein großes Wesen und es steuert dich in deinem Leben und in deinem guten Leben, in deiner Lebensfreude, in deiner Lebensqualität oder was auch immer. Und letztendlich ist Zeit gar nicht entscheidend, sondern Priorität. Und die basiert auf Entscheidung. Und die trifft jeder für sich selbst. Und natürlich gibt es systembedingte Zeiten, dass man sagt, okay, der Lernplan muss erfüllt werden oder wir müssen das und das noch organisieren und machen. Und gleichzeitig gibt es schon auch weitere Möglichkeiten, Zeitfenster zu aktivieren, auch nach dem regulären Unterricht oder nach der regulären Öffnungs- oder Arbeitszeit. Ne? Auch da gibt's Zeit, aber die verwenden wir gerne für was anderes. Aber nur weil wir sie für anderes verwenden, können wir nicht sagen, wir hätten keine Zeit. Wir müssten dann eher sagen, so aufrichtig dürfen wir sein an der Stelle, nee, diese Zeit verbringe ich lieber mit anderen Dingen, als dann noch Jugendarbeit zu betreiben, mich in einem Verein oder in einem Verband zu engagieren oder da irgendwelche Kurse, öffentliche Kurse zu leiten. Ne? Also hier finde ich es immer wichtig, so zurück an die Quelle der Selbstbemächtigung, der Selbstwirksamkeit. Und Zeit ist nicht die Quelle. Zeit ist das, was ich daraus mache. Ich habe Zeit und die Frage, die dahinter steht, ist, hat das für mich eine Wichtigkeit?
Und es lohnt sich, jede Sekunde des Unterrichtsalltags in diese Beziehungsarbeit zu investieren.
Voll. Ich denke schon, dass es wichtig ist, auch mal in Kleingruppen zu arbeiten. Es kann ja nicht sein, dass die Klassen immer größer werden und sich niemand um die einzelnen Schüler kümmern kann.
Ich komme zu dem Ergebnis, dass die Klassengröße eher einen geringeren Effekt hat. Das heißt, es ist nicht der Bereich, der besonders stark wirkt, sondern kann man machen, ist aber nicht so entscheidend.
Ich behaupte das Gegenteil. Also ich frage mich, wie solche Studien zustande kommen. Und wahrscheinlich würde eine große Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer, die im aktiven Dienst ist, sagen, das ist ganz großer Blöd.
Er fragt sich, wie diese Studien zustande kommen. Ja, also es ist eine berechtigte Frage. Und ich hätte jetzt als Schulleiter, hätte ich jetzt erwartet, dass er das kennt. Also das betrifft ihn und seinen Beruf. Und deswegen hätte ich jetzt erwartet, dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Weil er ja einen guten Job machen will, wisst ihr? Wenn man einen guten Job machen will, dann recherchiert man, dann ist man in der Materie drin, dann kennt man das alles. Oder nicht? Das ist jetzt mein Anspruch. Da sind wir wieder ohne geltende Maßstäbe. Haben wir nichts, worauf wir uns einigen können. Und dann ist jeder in seiner eigenen Bubble unterwegs und man kann sich auf nichts mehr verständigen, weil es keinen gemeinsamen Nenner mehr gibt.
Blödsinn. Warum kommt denn dieser für viele überraschende geringe Effekt zunächst mal zustande? Man hat beispielsweise festgestellt, dass nach der Reduzierung der Klassengröße von 30 auf 20 Schülerinnen und Schüler häufig Lehrpersonen genauso unterrichten wie davor. Damit wird schon mal sichtbar, na, wenn ich als Lehrperson nichts anderes mache, was sollen sich dann in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler anderes tun?
Ich komme aus der Ukraine. Meine Stadt heißt Mariupol. Ich denke noch an Mariupol und unsere Katzen, weil die waren so süß. Wenn ich geschlafen habe, ein paar Kätzchen haben meine Füße gekitzelt. Und wenn kein Krieg war, alles bei uns war sehr gut. Ich heiße Marc Zupan, ich bin 12 Jahre alt. Ich habe 4 Geschwister. Meine Schwester Larissa, die passt auf uns auf. Die Bomben, die sind geflogen. Mein Bruder ist einmal fast gestorben. Die Bomben, die waren so laut und wir haben so viel Angst. Das war sehr schlimm für uns.
Auch so etwas. Wir haben mittlerweile immer mehr Kinder, die traumatisiert sind aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie gemacht haben durch Flucht, Vertreibung oder auch Kriege oder auch Misshandlung und noch viele andere Faktoren. Und anstatt, dass wir jetzt auch zum Beispiel die Ausbildungen fördern mit großen Subventionspaketen in puncto Psychotherapie, Traumatherapie oder Traumapädagogik etc. Ne? Und dass wir da einfach mehr Arbeitsplätze schaffen in den Schulen und in den Kitas, damit, das können ja die Lehrer und die Kita-Fachkräfte nicht auch noch zusätzlich leisten bei so einem schlechten Personalschlüssel. Und dafür brauchen wir einfach, wir brauchen Menschen, die diese Kinder abholen, die sie begleiten, stärken, unterstützen, ihnen Geborgenheit, Sicherheit und ein Stück weit auch Wärme und Liebe spenden. Und das vermisse ich total. Das tut mir auch in der Seele weh, dass die dann einfach auch noch in ein schlechtes Bildungssystem geballert werden. Und dann haben sie nicht nur ein Trauma, mit dem sie dann irgendwie versuchen, ihr Leben zu meistern, sondern sie müssen jetzt auch noch Dinge tun, auf die sie gar keine Lust haben, für die sie gar keinen Kopf, gar keine Emotion, gar keine Substanz mehr haben. Und das ist so bedauerlich, ja.
Als ich in Deutschland gekommen bin. Meine Mutter war schwer krank und sie konnte nicht gehen. Sie hatte Krebs. Und das ist echt eine schwierige Krankheit. Sie hat einfach geschlafen und nicht aufgewacht. Das ist sehr schlimm, dass ich keine Mutter habe. Aber ich habe eine gute Familie, alle mögen mich.
Wie war das, als du hierher gekommen bist? Da konntest du noch gar kein Deutsch, ne?
Ja. Und ich habe gar nichts verstanden. Ich habe nicht gewusst, was alle sagen. Das war echt komisch für mich. Mein Leben in der Schule ist nicht sehr gut. Ich weiß nicht warum, aber ich habe beim alten Fächer 3.
Bist du damit zufrieden?
Nein, ich bin nicht zufrieden. Ich war ein guter Schüler und ich war Beste bei Mathe, weil ich Mathe mag. Aber in der letzten Mathearbeit habe ich eine 3 bekommen. Das ist schlimm für mich, weil ich möchte besser Mathe lernen. Ich habe aber...
Abgesehen davon müssten wir, glaube ich, mal auch über Noten sprechen, also über Bewertungssysteme. Ich finde das super kritisch. Lasst uns mal über Noten sprechen. Machen Noten Sinn? In meiner Welt machen Noten gar keinen Sinn. Ich bin für Feedback. Und eine Note ist kein Feedback. Wir können Dinge korrigieren und verbessern, aus Fehlern lernen, aber auch das braucht keine Noten. Ich bin ein Fan von einer Rückmeldung und von Feedback, ja. Und ich glaube, mehr braucht es auch nicht, um eine Wertigkeit und eine Gewichtung herzustellen, weil darum geht es ja, ne? Also man versucht ja, oder das ist zumindest meine Annahme und das, was ich gelernt habe, da versucht das Schulsystem mittels dieser Wertung nicht den Kindern eine Orientierung zu geben. Das macht man mit Feedback. Das haben dann viele vielleicht auch nicht wirklich verstanden. Sondern sie versuchen dann zu zeigen, okay, dein Stand ist gerade eine 4 oder eine 5 in dieser Arbeit. Und diese Wertung, die entwertet dich menschlich. Also die Schulnote bewertet, ob du willst oder nicht. Also jetzt kannst du halt als Lehrer, Schul, was auch immer. Du kannst sagen, ja, aber so ist das ja gar nicht gemeint. Ja, scheiß drauf. So ist es halt, so wird es halt wahrgenommen und gefühlt. Also entscheidend ist nicht das, was du dann, wie du es dann gerne hättest, sondern wie es bei denjenigen ankommt. Und es kommt halt einfach als Bewertung der eigenen Person an. Ne? Es ist eine Degradierung, eine sozusagen ein Stück weit auch, ja, es ist eine Entmenschlichung, die da stattfindet. Ne? Also du bist ein, Achtung, jetzt kommt das Erleben, nicht das, wie es gemeint ist. Ich bin ein schlechter Mensch. Und das bröckelt dann, wisst ihr, das ist wie so ein Haus, ein wunderschönes Haus, das nennen wir Kind oder Jugendlicher, Mensch. Und das am Ende hast du nur noch eine Ruine. Durch zum Beispiel Noten, die einfach verunglimpfen, die das Kind herabwürdigen als Wesen. Und deswegen bin ich dafür, dass wir Noten abschaffen, genauso wie Hausaufgaben, ne? Generell abgeschafft werden sollten. Und dann sollten wir uns mit dem befassen, was da hinten dran steht. Ne? Also wir wollen, dass Kinder eine Lust haben darauf, etwas zu lernen, dass sie sich mit der Materie nochmal befassen, dass sie es intensivieren, dass sie es verinnerlichen. Ja, ich verstehe das alles. Alles, was da hinten dran steht, verstehe ich. Aber muss man dann eine Methode nutzen, die wissentlich dazu führt und auch statistisch erwiesen dazu führt, dass junge Menschen sich herabgewürdigt fühlen, dass sie sich gedemütigt, ausgegrenzt und auch beschämt, also ich meine, im Überblick mal Scham, echt beschämt fühlen, also unfassbar.
Aber auch in der Schule schwimmen, aber ich möchte mehr, ich möchte Gold haben bei Schwimmen, aber ich habe nur jetzt Meerschweinchen und Bronze.
Meerschweinchen?
Ui,
Seepferdchen.
Ja, Seepferdchen. Ich vergesse immer dieses Wort.
Und was passiert, wenn er nach Hause kommt?
Nach dem Einkauf?
So ein Schüler wie der Marc, der macht bei uns an der Schule vielleicht noch Abitur. Am Gymnasium würde der überhaupt gar nicht erst aufgenommen.
Bitte schön.
Es geht darum, jedem Menschen zu seiner bestmöglichen Bildung zu verhelfen. Das ist der Punkt.
Ja.
Und das wird nicht gewährleistet durch dieses Schulsystem.
Ja.
Eine Schule für alle. Das.
Und wer arbeitet für dieses Schulsystem? Und das ist das, was mich immer wieder aufregt. Also hier fehlt mir jetzt die Selbstkritik. Hier fehlt mir jetzt ein Schulleiter, der da sitzt und sagt so, ja. Und wissen Sie, was mich am meisten ärgert? Dass ich für dieses System arbeite. Und dass es mir nicht gelingt, hier einfach die Dinge entweder anders zu machen und anzuecken. Da braucht man wieder starke Persönlichkeiten, die auch bereit sind, es auszuhalten, neue Wege zu gehen und dann sozusagen die Konsequenzen zu erfahren. Oder Menschen, die tatsächlich sagen, so, ich bediene dieses System einfach nicht mehr. Und ja, natürlich weiß ich, dass dann irgendwie, wenn es keiner mehr macht, dass dann irgendwie alles irgendwie schwierig wird. Ja, aber vielleicht ist es ja das, was es dann braucht, wisst ihr? Es braucht so einen Kipppunkt. Ne? Es gibt Rutger Bregmann zum Beispiel, der fantastische Bücher geschrieben hat. Ich empfehle euch alle 3 Bücher von Rutger Bregmann. Er spricht in seinem letzten Buch, Moralische Ambitionen, von dem Kipppunkt. Es braucht Kipppunkte. Wir alle haben Kipppunkte. Und wenn die erreicht sind, dann verändern sich wesentliche Dinge. Und es ist halt nötig, manchmal ein kaputtes System an einen Kipppunkt zu bringen. Und dann kann man sich nicht aus der Verantwortung ziehen und sagen so, ja. Und vor allen Dingen, wenn du dann auch so tust, so, ja, aber wenn ich es nicht mache, macht es ja dann keiner. Und so, aber wenn du ein schlechtes System unterstützt, dann bist du eben auch ein Teil des schlechten Systems. Und damit tust du etwas Schlechtes. Auch wenn du etwas Gutes in deinen Möglichkeiten versuchst, aber es kann ja nicht mehr als ein fauler Kompromiss oder etwas Halbherziges oder Mittelmäßiges bei rauskommen, weil zu dem Guten bist du nicht in der Lage. Und dann frage ich mich immer, wie kann jemand das selber aushalten? Also, aber gut, es ist nur mein Gedanke.
Das wäre meine Idee.
Ich schlafe 20 Minuten.
Ich spule mal hier ein bisschen vor nochmal.
Ja.
Unsere Abiturienten an Gesamtschulen in NRW zu fast 73% eine Haupt- oder Realschulempfehlung hatten. Das heißt, diese Haupt- und Realschüler, die bei uns in der Schulform Abitur machen, denen wäre das an den Schulformen im gegliederten System nicht möglich gewesen, um es vorsichtig auszudrücken. Also wir sorgen für Bildungsgerechtigkeit.
Ja, da bin ich auch sehr stolz auf unser Land. Und auf die Art und Weise, wie wir das organisieren. Wir haben verschiedene, viele Bildungswege und wir können Bildung nachholen, wir können Abschlüsse nachholen. Wir müssen nicht immer denken, dass wenn wir nicht auf dem Gymnasium waren, wir niemals studieren können. Also dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten und das machen wir sehr gut. Also da bin ich wirklich stolz auf unser Land, dass es so viele Möglichkeiten gibt, Dinge nachzuholen und dann am Ende, na, das heißt am Ende, später dann nochmal was draufzusetzen, wovon man am Anfang vielleicht gar nicht geträumt hat.
Gemacht haben. Und wir betrachten,
zurück.
Betrachten wir, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Kind aufs Gymnasium kommt, abhängig davon, aus welcher Familie es stammt. Fangen wir an mit einem Kind, bei dem beide Eltern kein Abitur gemacht haben. Und wir betrachten das Familieneinkommen, das im unteren Viertel liegt, sprich unter 2600 Euro.
Jetzt geht es um Bildungsgerechtigkeit und
Chancengleichheit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind aufs Gymnasium geht? 21%. Betrachten wir ein Kind mit den gleichen Hintergründen, niedriger Bildungshintergrund, niedriger Einkommen, aber es hat zusätzlich einen Migrationshintergrund. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind aufs Gymnasium geht? Wiederum 21%. Betrachtet man zunächst Bildung und Einkommen der Eltern, dann hat darüber hinaus der Migrationshintergrund kaum einen Einfluss. Und jetzt gehen wir ans andere Ende. Beide Eltern haben Abitur, sind im oberen Viertel der Einkommen, über 5.500 Euro. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind aufs Gymnasium geht? Über 80%. Und wiederum ist es so, dass das ganz unabhängig davon ist, ob das Kind einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Aus welcher Familie die Kinder stammen, bestimmt zu einem großen Teil, welche Bildungschancen sie haben.
Ja. Und jetzt geht's ganz stark um die Ursache. Wir müssen jetzt auf die Ursachensuche gehen.
Wenn Luke wohl mal durchschauen kann auf der ISS.
Ich habe eine privilegierte Jugend gehabt, in dem Sinne, dass ich ja einen Vater hatte, der ein sehr bekannter Experimentalphysiker war, dann auch Max-Planck-Direktor.
Das ist das Elternhaus war eben reich. Und wir haben in einem Stadthaus gewohnt in Sachsenhausen, aber hatten einen großen Garten. Und der große Garten war sehr, sehr wichtig für uns.
Okay, da geht es jetzt um gute Voraussetzungen.
Bildungsbürgertum war es ganz klar. Ja, ja, schon.
Und wenn ich mir anschaue, wie es bei mir war, nämlich dass das Elternhaus sozusagen entscheidend ist, dann ist das natürlich gegenüber den meisten unfair.
Ich nehme mich da ein bisschen raus mit dem Unfair. Also das ist so wie, als müsste er sich jetzt schämen oder schlecht fühlen, dass er eine vielleicht, ich will auch nicht sagen privilegiertere, das ist für mich immer so wie, als wäre es sowas Bewusstes, so als hätte er das getan, weil er irgendwie der Auserwählte ist. Sondern für mich ist es ein, da hat jemand mehr Chancen als die anderen, aufgrund der Ressourcen, auf die er zurückgreifen kann. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel von einer Verhaltenspsychologin und Sozialforscherin, die gesagt hat, so jeder ist seines Glückes Schmied. Sie nimmt dieses Beispiel einfach jetzt mal so und sagt, ja, gehen wir mal davon aus, jeder ist Schmied, aber nicht jeder hat den gleichen Zugang zu Metall zu Holz, um einfach das Feuer anzufeuern. Ne? Nicht jeder hat den gleichen Zugang zu den unterschiedlichen Ressourcen und Werkzeugen, die ich als Schmied brauche. Dann gibt es den einen, der hat alles und der andere, der hat halt gar nichts. Und der müsste irgendwie tagelang reisen, um Holz oder um Metall zu finden, damit er überhaupt als Schmied arbeiten kann. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel, um nochmal zu zeigen, ja, okay, gehen wir davon aus, dass jeder hier in Deutschland lebt und jeder hat, jeder ist hier Mensch auf Basis gleicher Rechte und Prinzipien. Allerdings ist der Zugang zu den Ressourcen eingeschränkt bei den einen und bei den anderen nicht. Und da müsste man nochmal genauer hingucken.
Ich komme aus einem sozusagen nicht akademischen Elternhaus, aber meine Eltern haben sich beide unglaublich für Geschichte interessiert und bei uns lagen immer stapelweise Bücher rum. Sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben immer, wenn es irgendwie ging, gelesen, gelesen, gelesen und das hat sich auf mich irgendwie übertragen auch insofern.
Was auch übrigens wieder zeigt, dass es gar nicht immer um Geld geht. Ne? Also nur wer jetzt hier viel Geld hat, dessen Kind kann auch Abitur machen oder eine gute Bildung genießen, sondern es geht auch ganz viel um die Interessen und die Leidenschaft der Eltern. Und auch das ist ein Thema, was mir viel zu kurz kommt, die Verantwortung der Eltern. Und auch hier wieder die Möglichkeit, mehr mit Familienhilfen zu arbeiten. Also mit Menschen, die auf Behörden arbeiten, wie den Jugendämtern, die dann in die Familien gehen und den Familien auch eine Unterstützung bieten, dahingehend ein gutes Leben zu haben und den Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen. Also auch die Eltern tragen eine elementare Verantwortung. Und das hat nicht immer was mit Geld zu tun, denn wir haben ja hier auch Büchereien und sowas. Also der Zugang zu Bildung in Deutschland ist nicht optimal, aber schon auch gut. Und auch mit wenig Geld kann ich viel Bildung in Deutschland erhalten oder bekommen. Und das hat aber was damit zu tun, ob Eltern sich selber überhaupt für Bildung interessieren, ob sie selber Lust haben, sich und ihre Kinder weiterzuentwickeln und ob sie Freude auch an der Selbstbildung und der Selbstentwicklung haben und, und. Also auch hier müsste man im Prinzip jetzt nochmal, und ich sehe das sehr kritisch. Ihr seht ja, ne? Also ich bin jetzt hier und ich mache dieses Reaction-Video auch, weil ich es kritisch sehen will. Ich will jetzt mal mich nur auf das konzentrieren, was wir verändern müssen, was wir verändern können, auf die Möglichkeiten. Und hier ist es ganz klar so, für mich tragen Eltern auch eine Verantwortung. Und jetzt so das Ding wieder aufzumachen, ja, aber auch die Eltern hatten ja mal Eltern, die können ja auch nichts. Also dieses, wenn keiner was dafür kann und alles ist irgendwie so schwierig, dann müssen wir auch nichts. Also dann bin ich in so einem Zustand, wo ich keinen Bock mehr habe. Ich bin ein Macher, ich bin ein Veränderer und ich habe keinen Bock, immer rumzujammern und rumzuklagen. Ich will wissen, woran lag es oder woran könnte es liegen. Dann will ich versuchen, es anders zu machen. Und ich mache es so lange anders, ich mache so lange Fehler, ne, bis es besser wird. Also das ist meine Idee und das geht immer nur mit Menschen, die auch Verantwortung übernehmen. Die sagen, okay, ich bin in einer schweren Situation, aber ich will raus aus der Situation, los geht's.
Dann spielte Bildung dann schon auch wieder eine Rolle bei uns zu Hause. Ich kam relativ spät auf die Archäologie.
Bist
du sehr ehrgeizig?
Bist du sehr viel
dafür? Oh ja, ich bin sehr ehrgeizig. Also wenn ich eine Sache sagen kann von mir, ich bin sehr ehrgeizig.
Auch spannendes Thema. Wie entsteht eigentlich Ehrgeiz?
Und ich zocke. Also ich spiele Videospiele.
Ach guck,
Gamer. Auf dem PC. Auf das Handy schauen und Videospiele spielen ist was anderes. Auf dem Handy schauen ist eher TikTok und Instagram zu konsumieren. Das zehrt natürlich an der Aufmerksamkeitsspanne, gerade TikTok auf jeden Fall. Und klar, viele kommen nach Hause, spielen Videospiele und es werden keine Hausaufgaben gemacht.
Wir haben mittlerweile eine Vielzahl an Studien, die darauf hinweisen, dass die Zeit, die Jugendliche im außerschulischen Bereich an den Smartphones hängen, zu einem negativen Effekt auf die Lernleistung führen. Je mehr Zeit die Schülerinnen und Schüler damit verbringen, desto negativer ist letztendlich auch der Effekt. Unterm Strich definitiv, Smartphones außerschulisch haben einen negativen Effekt auf die schulischen Leistungen.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass wir eigentlich den Auftrag erfüllen müssen, die Jugendlichen in die richtige Richtung zu leiten, wie sie mit sozialen Medien umgehen. Eigentlich fände ich so ein Fach soziale Medien in der Schule super wichtig.
Ja.
Dass wir da
schon vor 10 Jahren herzlich
willkommen. Dass das nicht mehr so viel Einfluss hat.
Man muss die Schulen definitiv digitalisieren, dass mehr digital gearbeitet wird. Nur viele unserer Lehrer haben auch noch dieses, also die haben keine digitale Hand, die haben kein Händchen dafür.
Ja.
Die müssen dann immer oft fragen, wie verbinde ich denn mein iPad mit dem Whiteboard? Oh Gott, ja. Wissen die alle gar nicht.
Nehmen wir das Beispiel Digitalisierung. Wir haben uns darauf fokussiert, das Geld auszugeben für Endgeräte.
Ja.
Und wir haben uns keine Gedanken gemacht, wie diese Geräte eigentlich eingesetzt werden.
Ja, genau.
Das heißt, ich muss die Lehrer professionalisieren, ich muss an Unterrichtsqualität arbeiten. Die Investition in die Menschen.
Das ist super, oder so. Wir müssen jetzt Inklusion machen. Ja, ja, sofort. Ab sofort machen wir Inklusion. Okay, und wer und wie und wann und wo und mit was eigentlich, ne? Und das ist egal, wir machen jetzt. Und dann wird's halt scheiße, ne? Das ist die Kategorie, die ich ganz oft antreffe. Gut gemeint, scheiße gemacht.
Das ist der entscheidende Punkt, wenn es um Bildungserfolg geht.
Da gab es jetzt ein paar Leute, die gesagt haben, setz die doch einmal dran, ne? So wie wir
allein. Was ich auch nicht so mag an meiner Schule jetzt, ist, dass wir kein Informatik haben als Fach. Denn ich möchte gerne Informatik studieren. Ja, ich will viel Geld verdienen später. Das ist einfach, weil ich nicht abhängig werden möchte von irgendjemandem. Das ist mein Hauptziel eigentlich.
Auch persönlich rechnet sich Bildung. Das wird ganz schnell klar, wenn wir uns die Arbeitslosenzahlen anschauen. Haben Sie einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie arbeitslos sind, bei 2,5%.
Oh, okay.
Haben Sie eine Lehre abgeschlossen, liegt sie bei gut 3%. Bisschen mehr, aber gar nicht so viel. Aber was ist, wenn Sie nichts gelernt haben, wenn Sie einen berufsqualifizierenden Abschluss nicht geschafft haben? Dann liegt die Arbeitslosenquote heute bei über 20%.
Wow.
Jeder Fünfte ist arbeitslos. Sie sehen, je höher der Bildungsabschluss, desto geringer die Gefahr, arbeitslos zu werden.
Und seht ihr auch hier wieder die ganzen Arbeitslosen, die sind ja natürlich auch eine große Herausforderung für die Stabilität unseres Landes, also auch hier die wirtschaftliche Stabilität. Und jetzt würde ich als Politiker bei so einer einfachen ARD-Doku da sitzen und denken so, krass, ne? Da müssen wir uns jetzt mal hinsetzen und wirklich anstatt wieder mal 200, 300 Milliarden in die Bundeswehr oder in irgendjemand anderen, müssen wir mal die Bildung investieren, weil da in diese Investition, die lohnt sich, denn später werden wir weniger Ausgaben haben, wenn wir jetzt mehr investieren. Also es ist so einfach. Ich meine, jeder gute Unternehmer weiß das. Und ich frage mich immer, gibt es denn Unternehmer, die Politiker beraten? Aber vielleicht wissen das die Politiker alles schon. Die haben ja gute Berater und Gremien. Und die denken sich halt einfach, ja, das ist aber nicht meine Priorität. Und jetzt wird's spannend. Was ist denn deine Priorität? Vielleicht ja wiedergewählt zu werden. Und da gibt's dann andere Spielregeln, als tatsächlich etwas Gutes für das Land zu tun.
Ich sah dich und die milde Frau.
Stell mal eben die Aufgabenstellung vor. Marla.
Das Ziel. Wenn Goethe heute leben würde, wäre er Rapper. Wie würde das klingen? Können wir es schaffen, die Gefühle, die das lyrische Ich im Original transportiert, in einen Gangster-Rap wieder auftauchen zu lassen?
Ja.
Gerne könnt ihr eine KI hinzuziehen, um euch ein Grundgerüst oder Ideen zu schaffen. Erfahrungsgemäß sind die KIs gut, aber nicht gut genug. Selber denken macht schlau.
Mir wäre wichtig, das wäre das Experiment in der ganzen Sache.
Yes.
Dass ich möchte so ein bisschen gucken, können wir sagen, sowas... Wie so ein...
Warum sage ich hier yes und yeah? Also ich liebe das ja, viele von euch wissen, ich habe ja meine Ausbildungen ganz am Anfang, als ich begonnen habe, mich selbst zu entwickeln, noch bei Vera Birkenbiel gemacht. Und Vera hat immer gesagt so, ja, that's it, du musst die Sprache der Menschen sprechen, mit denen du arbeitest. Und das heißt, dass wir vielleicht Althergebrachtes übersetzen in etwas Modernes und dass wir moderne Arbeitsmittel und moderne Moves oder Skills nutzen, um uns mit den althergebrachten Dingen auseinanderzusetzen. Und dann wird's auch wieder spannend. Also auch für die Menschen, die jungen Menschen, die einfach eine andere Sprache sprechen, die Welt anders wahrnehmen. Wieso nicht mit deren Mitteln arbeiten, um dann das Interesse zu wecken? Ne? Und so entsteht intrinsische Motivation. Deswegen feiere ich das gerade.
Gangster-Rap transportiert Gefühle, sprachliche Bilder und so weiter wie ein Gedicht von Goethe. Das ist das, was ich gerne rausfinden möchte. Und das müsst ihr jetzt für mich machen. Los geht's! Hinkriegt, dass ihr euch dafür interessiert. Sondern es geht mir jetzt eher mehr darum zu sagen, lässt sich die Klassik und das Moderne verbinden? Lässt sich das Gefühl sozusagen transportieren?
Ja,
auch in einem ganz anderen Text?
Der Abend ist ruhig, doch die Straßen sind kalt. Wer bleibt, ist der Feld.
Finde ich auch wichtig für die Kitas, ja. Also ich gehe manchmal durch die Kitas durch und denke mir so, was liegen denn da für Bücher? Das sind so Oldschool-Bücher, die sehr stark idealisiert sind, die aber im Prinzip Werte vermitteln oder eine Sprache zelebrieren, die nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich liebe klassische Literatur. Achtung, an der Stelle, ich bin ein riesiger Hermann Hesse-Fan und ich liebe Shakespeare und ich liebe auch Eduard Mörike und ich Rilke und ich Eichendorff und es gibt ganz viele, also ich liebe das alles, ne? Allerdings bin ich auch ein Fan davon, dass wir mal hinschauen, okay, ist es ist das auch interessant für die anderen, ne? Und sind diese Bücher, die Dinge, die dort einfach auch, die Themen, die bearbeitet werden und wie sie bearbeitet werden, ist das noch zeitgemäß? Also, oder stehen da noch Dinge drin, die wir so nicht mehr sagen wollen, sagen würden, Methoden, wie wir Kinder oder Menschen behandeln, die einfach unethisch und unmoralisch sind in der heutigen Zeit? Und da haben wir noch ultra viele alte Bücher, die da einfach nicht hingehören, gerade in die Kita-Szene.
Wenn das Dunkel dich knallt, das war gut.
Seid los wie ein König, doch lange im Dreck.
Aber keinen Halt
zum wieder Haus, bisschen vor. Haus,
immer so.
Der Bundespräsident ist Protektor des Ordens, so wie früher der preußische König.
Auserwählt.
Es ist eine enge Verbindung zum Orden. Ich glaube, die Bundespräsidenten, die ich erlebt habe, haben immer den Austausch, Einbildung, ganz zentral. Ich glaube, das ist uns ein bisschen abhanden gekommen.
Was?
Und das muss wirklich ein bisschen auf der klassischen Bildung, Bildungssystem aufsetzen. Es braucht ein Minimum an Allgemeinbildung, sonst kann man das nicht schaffen.
Ja, ein Minimum und ein Maximum an sozial-emotionaler
Ich werde immer gefragt, was soll man den Kindern denn Mut machen? Was geben sie ihnen für Ratschläge? Ich sage immer, hört auf euer Inneres. Was macht euch wirklich Spaß? Und wenn es euch wirklich Spaß macht, dann macht doch da tüchtig. Dann werdet ihr auch besser, dann macht es noch mehr Spaß. Ich meine, das Schlimmste ist, wenn man zu einem Beruf überredet oder gezwungen wird, der einem nicht liegt.
Ja, das ist, was oft kommt dann am Ende von so Dokus, sind so Gerald-Hüther-Weisheiten. Und Achtung, ich finde einiges, was Gerald Hüther sagt, auch sehr wichtig. Und aber was ich nicht so mag, ist, wenn so Weisheiten verstreut werden, die sind sehr stark idealisiert oder emotional aufgeladen und dann wirkt das so wie, ja, genau und so. Aber was mir fehlt, ist so, du bist die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Das ist ein Gandhi-Zitat, ne? Also sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und was ich nicht mag, ist so dieses so, wenn so ein Spruch im Raum steht und dann kommt Hinz und Kunz und dann benutzen die diese Sprüche, ja, Kinder müssen sich selbst, ja, aber das machen sie nur, wenn du ein bisschen kompetenter und ein bisschen moralischer bist. Ja, genau, weil die Kinder leben in einer Abhängigkeit zu den Erwachsenen. Und du kannst dir das zwar jetzt schön idealisiert vorstellen und was du dir wünschst dafür die Kinder und das ist alles so toll und so blumig und so rosig und lyrisch und poetisch, ja. Aber letztendlich sind es dann deine Kompetenzen und deine Moral, das ist deine Haltung auch, ne, wie du den Kindern gegenüber begegnest und wir Erwachsene, wir sind die Systembauer, wisst ihr? Wir schicken die Kinder in die Systeme und ich kann doch kein System unterstützen oder aufbauen, indem dann Kinder Demütigung oder Benachteiligung erfahren oder Ungerechtigkeit. Aber mich dann hinstellen und sagen so, ja, Kinder, die sollten erfahren, wie es ist, ein schönes Leben zu haben, während ich gleichzeitig in so einem Scheißsystem arbeite oder so ein Scheißsystem fördere oder beibehalte oder entwickelt habe. Mir fehlt da echt immer, also das Thema Eigenverantwortung, nicht Gesellschafts- oder Politikverantwortung oder System, nee, jeder Einzelne.
Ist doch schrecklich.
Achtung vor den Leuten, die was anderes tun, als in der Universität sitzen, ja. Also das muss ich klar sagen, dass ich vor Leuten, die also sozusagen mit einem Stück Holz was zusammenzimmern, höchste Achtung habe. Das müssen wir aufrechterhalten. Ja, denn sonst zerspalten wir die Gesellschaft in die da oben und wir Armen da unten. Ja?
Ja,
da haben wir Trump.
Ja. Du gingst. Ich stund und
Abschied, die Rap-Version. Und los bitte!
Steig aufs Bike, mach Klick. Abwärts ist schon Chaos, ja, ich fühl mich so sick. Abend chillt schon, ganze Welt liegt flach, alles still. Doch mein Kopf hat wie ein Zug, Bruder, keine Zeit für den Kill. Die Eiche steht da, ihr Wurzeln
okay,
ganz hart.
Okay, jetzt kommt der Song, den könnt ihr euch ja selber angucken. Unabhängig davon, wie ihr sowas jetzt findet. Ich mag's halt, wenn's zeitgemäß ist. Ich mag's auch, wenn es mal entgleist. Also auch da bin ich Realist. Natürlich würde ich mir jetzt einfach von der Aufmachung vielleicht so als typisch Erwachsener jetzt wünschen, dass das irgendwie moralisch aufgeladen ist, irgendwie einen gewissen Wert verkörpert. Aber das Interessante ist ja, für die Jugendlichen ist es moralisch aufgeladen und es verkörpert einen Wert. Aber zwar halt in deren Welt. Und ich find's immer wieder mal okay, beide Welten zuzulassen. lassen. Und wir wissen alle, es gibt da draußen bei den jungen Menschen, gerade bei den Jugendlichen, aber auch bei uns selber, da gibt es die unmoralische Welt. Aber da gibt es auch die, also gibt es die Schatten. Und da gibt es Dinge, die wir nicht gerne hören. Fäkalsprache, ein bisschen auch ein Stück weit Gewalt in irgendeiner Darstellung, wie hier gerade mit einem Schläger, also mit einem Knüppel oder sowas. Ja, aber das ist halt deren Lebensrealität, die einfach auszublenden und zu sagen so, ja, das dürfen wir aber nicht machen, weil dann sind wir schlechte Vorbilder. Weiß ich nicht. Also ich sehe es ein bisschen anders, denn ihr seht ja auch, ich eskaliere hier. Ich könnte jetzt auch hier eine schöne Sprache an den Tag legen und das alles irgendwie in Marshall-Rosenberg-artiger gewaltfreie Kommunikation hier liebevoll dahinsäuseln. Will ich aber nicht. Ich will halt manchmal auch aus Liebe eskalieren, weil es halt Teil meiner Energie ist, Teil meines Slangs, meiner DNA, Teil von der Straße, von der ich komme. Also, an der Stelle mache ich jetzt mal einen Cut, weil das Ding ist zu Ende und ich bin sehr gespannt auf eure Reaktionen. Ich möchte euch bitten, packt sie, bitte packt all eure Gedanken unten in die Kommentare und vielleicht an der Stelle nochmal folgt bitte auch meinem Kanal. Denn das Schöne ist ja, wenn immer mehr Menschen meinem YouTube-Kanal folgen, dann wird der immer bekannter und dadurch können wir immer mehr aufmerksam machen auf die Missstände, auf die Dinge, auf die es wirklich ankommt, damit sich in unserer Bildungslandschaft wirklich etwas verändert. Also auch hier heißt es zusammenhalten und gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich danke euch fürs Dabeisein beim ersten Reaction-Video auf diese Art und Weise und freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare.